Okay, mein Herz blutet. Ich bin immer noch in einer Phase, in der ich das verwinden muss, was passiert ist. Das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. Aber Supergirl ist auch gefloppt. Und Supergirl war einer der Filme, einige von euch werden sich erinnern, Eve sowieso. Am Anfang des Jahres war das einer meiner Most Wanted-Filme überhaupt. Jetzt ist der nicht nur an den Kinokassen abgestürzt, wie Supergirl, die plötzlich nicht mehr fliegen kann, sondern ich bin auch gar nicht so begeistert von dem Film. Ich glaube, Eve ist noch weniger begeistert. Und wir haben uns aber einen Gast dazu geholt, der eine ganz andere Perspektive auf Supergirl und vor allem auf den Comic hat, Woman of Tomorrow, dem das Ganze zugrunde liegt. Also, herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Herzlich willkommen, Dimitri Haller. Herzlich willkommen, Eve.
Hallo, hallo, ich freue mich.
Ist cool, einen Gast zu haben. Ich finde es immer wieder schön, einen Gast zu haben. Marco, ich fand deine Antwort richtig toll. Ich hatte ein tolles Wortspiel, aber ich mach's nicht. Ich mach's einfach nicht. Und beiß mir auf die Zunge. Aber erstmal cool, dich hier zu haben. Ich lese gerade, dass du eingesprungen bist zu unserem Fantastic Four First Steps Podcast.
Weil ja, das war mein erster Auftritt in eurem Podcast, ja.
Ich höre ja alle Nerd- und Kultur-Episoden, zwinker, zwinker. ja, krass. Dann habe ich tatsächlich eine Eröffnungsfrage, die interessiert mich total gerne. Ich finde es nämlich cool, dass ich den nicht gehört habe. Denn anhand meiner jetzigen Frage, glaube ich, kann ich ungefähr einschätzen, wie du gerade so zum Superhelden-Kino stehst. Wie hat dir denn Fantastic Four gefallen, First Steps? Fandst du den gut oder nicht so gut?
Ich fand den nicht so gut. Also er ist halt meinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Das Problem war da so ein bisschen, dass es halt in meinen Augen ein zu konventioneller Superheldenfilm war, zu einer Zeit, wo das MCU eigentlich mehr Mut zu spannenden neuen Schritten braucht. Also zu Next Steps statt First Steps. Und genau, und das war, also der war jetzt nicht irgendwie so schlecht, dass ich irgendwie mich beleidigt fühle oder so, den kann man schon gucken. Aber ja, er ist halt in den Erwartungen zurückgeblieben. Und ich glaube, zumindest ist es ja auch ein Film, der sehr wenig gerestreamt wird auf Disney Plus. Also die Leute gucken ihn. Habe ich letztens irgendwie eine Statistik gesehen, die Leute gucken ihn auch sehr selten ein zweites oder drittes Mal, weil er, glaube ich, auch einfach ein zu langsames Pacing dafür hat. Genau.
Ja, das ist interessant zu wissen, weil ich war ja derjenige, in dem Jahr, dem Fantastic Four, dem Superman rauskam, hat mir Fantastic Four das gegeben, was den meisten Leuten Superman gegeben hat.
Ah, schön, ja.
Ich bin halt ein riesiger Fan von den Fantastic Four, den richtigen 60s. Und ich finde, in einem Zeitalter, wo Marvel dort angekommen ist, wo sich eine neue Formel etabliert hat. Und zwar, ich finde, die alte Marvel-Formel war dieses, wir nehmen diese arroganten Kerle und machen aus ihnen dann doch gutherzige Heldenfiguren. Sowas wie Tony Stark und Thor. Eigentlich alle außer Steve Rogers, wenn wir ehrlich sind. Der war schon von Anfang an so anständig. Hat's mir ein bisschen gefehlt, einfach so ein Oldschool bunten Comic-Film zu haben, der auch nicht alle zwei Sekunden einen Moment unterbricht mit einem Quip oder mit einem Gag oder mit wir wissen, wir sind blöd, weil wir tragen Superheldenkostüme und das darf man ja nicht ernst nehmen. Und ich war da im Kino, ich war überraschend entzückt, aber ich gebe dir recht, der hat voll die Pacing-Issues, das ist bei weitem keiner der großen Comic-Filme da draußen. Aber von den drei Versuchen, die wir hatten, der Fantastic Four, obwohl, ich habe ein krasses Herz für den ersten mit Jessica Alba. Ich habe ein krasses Herz für den, obwohl Dr. Doom so hart in die Tonne getreten wurde. Der hat was für mich gemacht. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg dann, dass du eventuell verstehst, woher ich komme, wenn ich so meine Probleme mit Supergirl habe und mit Superman habe und zurzeit mit der Richtung von James Gunns DCU habe, obwohl ich im Gesamten ein gigantisch großer Fan seiner Arbeit bin. Ich bin ein riesen James Gunn-Nut, sogar schon lange bevor er auch nur einen Big-Budget-Film gemacht hat. Und umso mehr bin ich jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich will, dass dieses Universum ad acta gelegt wird.
dieses Nutsein ist auch einer der Gründe, warum ich die mir eingeladen habe, weil immer wenn ich bei meinen Arbeitskollegen rede im Büro über Wally und über Dimi, über die großen Comic-Fans bei uns, dann habe ich das in meinem Kopf so eingeteilt und bitte Dimi, korrigier mich, wenn ich jetzt das Falsche sage, weil du warst ja ausgerechnet bei Fantastic Four hier zu Gast. Wally war für mich immer ein bisschen mehr der Marvel und alles darüber hinaus Typ, also er liest ja auch extrem viel, was nicht aus den großen Verlagshäusern kommt, und du warst für mich immer der DC-Guy, vielleicht sogar der größte Batman-Fan, den ich kenne, neben Michi Obermeier, weil Michi Obermeier eine krankhafte Obsession mit Batman hat. Aber nicht so der allergrößte DC-Fan im Sinne von, ich kenne alles, Fan ist. Nur wegen dir habe ich tatsächlich eine Hardcover-Version von Batman Hush im Regal stehen, weil du es mir so ans Herz gelegt hast. Ich glaube, es war dein absoluter Lieblings-Batman-Comic sogar, oder?
Ist auf jeden Fall einer meiner, also das erste Hush, ja. Der zweite ist ja leider nicht so, aber ja.
Oh. Ich habe sogar die Noir-Version davon hier drin, also die kompletten Schwarz-Weiß ist.
Das ist sehr geil. Da habe ich auch ein, zwei, das ist cool. Ja.
Hier sprechen wir eine Sprache. Hier sprechen wir definitiv eine Sprache.
Ja, ja, das stimmt auch grob nach wie vor. Marvel Rivals ist halt in mein Leben getreten vor anderthalb Jahren.
Das Büro-Game bei euch gerade.
Genau, und seitdem habe ich, glaube ich, jetzt 700 Stunden in Marvel Rivals. Ich habe auch vorher mal schon sporadisch Marvel gelesen, aber ich habe mir dann mal dieses Marvel Unlimited geholt fürs Tablet, also deren Abo-Service. Und meine Güte, hätte ich Geld gespart, wenn ich das halt früher gemacht hätte. Oh mein Gott, wie viel Geld hätte ich gespart. Naja, aber auf jeden Fall lese ich seitdem sehr viel Marvel-Kram, aktuell sehr viel so Captain America aus den 70ern, wo es ja auch viel um so politische Umwälzungen ging. Aber nach wie vor ist mein Herz auch sehr bei DC verankert. Ja.
Ich habe letztens ein paar richtig geile Marvel-What-If-Comics gefunden, wo ich mir auch so gedacht habe, boah, ihr hattet eine ganze Serie und ihr habt so die langweiligsten What-If-Stories auf der Welt gemacht. Sowas wie, was wäre, wenn Tony Stark auf einen anderen Bad Guy ein bisschen früher trifft, so ein Jahr früher? Das wäre doch mal mega spannend, oder? Aber diese richtig wilden Stories, wie zum Beispiel, dass die Kommandotruppe von Captain America, die ja schon einen Wolfnamen hat, tatsächlich aus Werwölfen besteht. Das ist für mich eine geile What-If-Story. Oder was wäre, wenn Spider-Man nicht Peter Parker wäre, sondern der Nightcrawler der X-Men? So, und also das sind so diese richtig geilen Sachen. Und hier in Berlin gibt's halt auch ziemlich, ziemlich tolle Comicläden. Ich bin auch ein großer DC-Fan, hab hier auch, das sieht man hier gerade nicht, aber wenn meine Kamera hier rüberschwenken würde, sehr, sehr, sehr viele DC-Comics in meinem Regal. Ich bin auch eher der Graphic Novel-Fan. Ich mag diese in sich geschlossenen Dinger und bin dann auch immer ein bisschen so grimmig und vorsichtig, wenn sowas wie Hush ein Sequel überhaupt kriegt, denke ich mir, ich weiß nicht, ob das soll. Oder als Old Man Logan, jetzt einfach
dann
als
Beispiel. Normale ist, ja.
Old Man Logan, der Originale, ist ein wundervoller Graphic Novel in sich geschlossen. Hat er ein offenes Ende? Ja, aber soll so. Und dass daraus dann eine Reihe gemacht wurde, die wirklich mit von Mal zu Mal blöder wurde, finde ich traurig, weil man nimmt diese cleveren Ideen, die halt wirklich, was auch so ein bisschen gleich ein bisschen meine Argumentation wird, um den Schlecker gleich zu Superman zu machen. Man nimmt diese Ideen, die ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr frisch sind, ja, die mal frisch waren. Und alles, was irgendwann mal neu etabliert wird, wird, wenn man es zu häufig macht, das neue Klischee. Und deswegen kann ich zumindest zu meinem Kurzfazit, wenn man da kurz rüberspringt, zu Supergirl sagen, ich finde den gar nicht so schrecklich, muss ich dazu sagen. Ich finde, das ist jetzt nicht einer der schrecklichsten Comicfilme der letzten 10 Jahre. Ich finde es aber schlimmer, was er ist. Und es ist so belanglos, eine Aneinanderreihung von Szenen und gefühlt nicht ein origineller Gedanke in dem gesamten Film. Und das ist das, was mich noch viel mehr ärgert. Ich habe in dem alten DC Filme gesehen, wo ich mich an den Kopf gefasst habe, wie verrückt blöde die waren. Aber die waren zumindest frisch. Frisch und nicht meins. Aber das hat mich gequält.
Ich bin ganz froh, dass wir eine Woche nach dem Kinorelease über den Film reden. Weil du wirst dich erinnern, Demi, wir waren zusammen in der Pressevorführung. Mhm. Und ich war ja schon ein bisschen spät zur Pressevorführung. Du saßt schon da mit unserer Kollegin Franzi. Und Franzi ist der größte Superman-Sonnenschein, den ich überhaupt kenne. Neben ihr habe ich Superman gesehen und das alleine hat irgendwie meine Erfahrung besser gemacht, weil sie so eine gute Laune und so eine Liebe für das DC mitbringt und für das neue DC gerade. Und ich habe dir noch so witzig gemeint zu euch. Sorry, Dimi, ich setze mich jetzt neben Franzi und weiß nicht,
ach, das war witzig gemeint, ja.
Es tut mir leid für diesen ultimativen Diss.
Ja, wow.
Ich bin nur der Meinung, es hat nicht so sehr geholfen, wie ich gehofft habe, weil ja auch jetzt mit der Woche Abstand habe ich noch mehr Probleme mit dem Film, als ich sie zu Anfang hatte. Vieles davon deckt sich mit Eve. Das Ding ist aber, ich habe jetzt den Film gesehen, trotzdem ja weit genug neben dir sitzend, also es ist ja nur ein Platz dazwischen gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht so genau, wo du jetzt bei dem Film stehst. Du warst so erschreckend still nach dem Film. Und ich hatte das Gefühl, das ist das, wie du jetzt verbleiben musst mit diesem Film, weil du auch ein bisschen enttäuscht warst. Aber klär uns jetzt gerne noch mal auf, wie stehst du eine Woche, zwei Wochen danach, wir haben ja eine Pressevorführung gesehen, wie stehst du zwei Wochen nach dem Film zu diesem Film?
Naja, der war halt ins Wasser gefallen, weil du halt nicht neben mir sitzen wolltest. Also da deswegen war ich so still. Ich habe dann einfach die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ich tat mich auch schwer, direkt nach dem Film für mich so ein Fazit zu ziehen. Mhm. Weil es mir schwer gefallen ist, zu sagen, oh, also ne, es gibt so Filme, da gehst du raus und weißt so, okay, den boah, was eine Riesenenttäuschung. Oder, oh, den fand ich wirklich gut. Und bei dem Film war es so, dass ich bestimmte Aspekte daran cool fand. Also ich finde immer noch dieses Bild von Supergirl, ja, also auch was auf den Promo-Plakaten und so weiter drauf ist, diese Millie Alcock, die halt dann so ein bisschen so Gen Z-mäßig jugendlich da auftritt mit ihrem Walkman, was ne, in der Story halt keinen Sinn ergibt, aber so dieses reine Bild von so einer, sag ich mal, soften Antithese zu Superman, dass sie trotzdem noch ein super Charakter ist, aber halt jung und so ein bisschen aggressiver und so ein bisschen auch tatsächlich traumatisierter als er, weil sie ja den Untergang von Krypton noch selbst miterlebt hat, wo Superman ja nur ein Baby war, was also auch der größte Unterschied zwischen den beiden ist als Charakter. Dieses Bild finde ich nach wie vor cool und ich finde, der Film hatte auch einige sehr coole Szenen, ja, zum Beispiel, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dieser Kampf in diesem quasi Weltraumbus, ja, mit diesen Teleportationen und so. Ich bin da bei Eve, es waren jetzt irgendwie keine revolutionären neuen Ideen, aber es war zumindest Sachen, wo ich sage, ach, die fand ich unterhaltsam. Aber insgesamt finde ich den Film schon enttäuschend. Auch gerade, wenn man ihn vergleicht mit dem, was auch teilweise in der Comicvorlage schon noch drinsteckte, da reden wir noch drüber. Aber ich finde, der Film hat sich schwer getan aus der Comicvorlage. Und das ist auch sehr schwer, weil die Comicvorlage halt kein Action-Comic ist und auch kein Comic, der irgendwie auf schnelles Pacing aus ist und so. Daraus halt einen unterhaltsamen Film zu machen, weil das hat er halt probiert. Er hat halt probiert, diese Comicvorlage zu raffen, zu konzentrieren. Und dadurch ist er halt am Ende, wenn man, sag ich mal, wohlwollend ist, ein sehr, sehr traditioneller Superheldenfilm, ja.
Also was mich halt so schockiert ist, wenn ich höre, dass James Gunn dieses Skript von diesem Film speziell so gelobt hat, so im Voraus, und meinte generell, bei uns ist Skript King und das Skript muss festgelockt werden, bevor wir irgendwas raushauen, und er hat sich halt krass aus dem Fenster gehängt und sowas rausgehauen wie bei uns soll sich nichts wie Superhelden-Slop anfühlen. Du sollst wirklich das Gefühl haben, dass du DC-Comics liest. Und das ist unsere Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob das ein Schuss war gegen das MCU oder gegen das alte DCEU, aber es war so nach dem Motto, wir machen es jetzt richtig, weil wir sehr viel Wert auf Skriptkontrolle und eigene Visionen setzen. Dann dachte ich mir, nach dem Skript kaufe ich dir das einfach nicht mehr ab.
Ich finde es halt sehr interessant, weil da wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich, weil ich ja nicht so in den Produktionshintergründen drin bin, aber ich glaube, Superman hat halt sehr davon profitiert, dass es nicht auf einem konkreten Comic basierte, sondern mehr oder weniger James Gunn einfach auf Basis von Sachen, die er halt geil findet an Comics und an DC und an Superman einfach zeichnen konnte. Und ich fand es interessant, dass halt Supergirl als der erste Film nach Superman super strikt an der Vorlage sich orientiert. Weil ich glaube, das wäre eigentlich ein Mut gewesen, der dem Film gut getan hätte, sich halt nicht so sehr an eine Vorlage zu ketten, sondern zu sagen, weil Supergirl ist halt auch in den Comics ein relativ offenes Thema, ne? Sie ist nicht so festgefahren wie ein Batman in ihrem Charakter, sondern da kannst du halt super wilden Kram eigentlich machen, ohne dass die Comic-Fans wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, solange du aus ihr halt nicht jetzt irgendwie einen super broody Charakter machst. Und ich fand es interessant, dass dann der Film sich selbst so extrem einschränkt. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten Fehler, die sie gemacht haben, weil das kriegt er halt im Endeffekt nicht aufgelöst.
Ich glaube, mein Fazit nach 2 Wochen wäre jetzt halt eher, ich habe so eine Mischung aus von euch beiden. Also ich finde, dass er insgesamt in so eine Belanglosigkeit reinrutscht, wie Yves es gesagt hat, aus verschiedenen Gründen, trotz einiger coolen Szenen. Aber das Bild, das du gezeichnet hast, Demi, mit diesem, du findest cool das Bild, das sie eigentlich zeichnen wollen, gerade so ein Promomaterial. Ich glaube, das ist das, was ich gerne gesehen hätte, ja. Weil im Film selbst wirkt es oft wie eine Behauptung.
Ja,
also sie ist ja ein sehr geformter Charakter, der erst durch Flashbacks strukturell erzählt wird. Im Comic mehr, wenn ich dich richtig verstanden habe, durch ganz viele Flashbacks. Hier im Wesentlichen durch 2, vielleicht 3 Flashbacks, je nachdem, wie du es zählst. Und einer ist wirksam und ohne Worte und einer ist totgelabert und geht irgendwie 10 Minuten. Ich finde, dadurch wirkt sehr vieles in dem Film wie eine Behauptung. Mhm. Sie ist wie so ein Rick Sanchez aus Rick and Morty, den du einfach reinwirfst in ein verrücktes Universum, was teilweise interessant zu sehen sein kann, gerade wenn du so Ideen hast wie diesen Teleportationskampf im Bus. Aber Das ist so Stückwerk. Der Film fühlt sich wie Stückwerk an. Ich erinnere mich, dass Yves zu mir gemeint hat, das fühlt sich auch vieles wie Reshoots an. Dabei ist das bei dem Film gar nicht so bekannt, ob es ausufernde Reshoots gab. Was aber bekannt ist, ist, dass man Editing viel ausprobiert hat, auch mit Musik viel ausprobiert hat, mhm. Und dass der Film halt komplett zerschnitten ist. Und das merkt man durch die kurzen Shots, wenn man mal drauf achtet. Viele Shots sind sehr kurz, viele Shots sind komplett anders als im Trailer, was noch relativ normal ist, aber auffällig anders als im Trailer. Die Musik passt nicht so richtig dazu. Und der Film hat am Ende eine Lauflänge von 107 Minuten. Wir sind, glaube ich, alle auch dahinter, dass Filme durchaus mal kürzer wieder sein dürfen. Aber gerade bei zerschnittenen Filmen, die nicht so rund abgedreht worden sind, wo das Drehbuch nicht perfekt ist, die neigen dazu, kürzer zu sein als 2 Stunden. Also, obwohl es ein Blockbuster ist. Berühmtes Beispiel ist zum Beispiel ein Quantum Trost von James Bond. Das ist der kürzeste Bond-Film in 60 Jahren Bond-Geschichte, weil sie mit einem unfertigen Drehbuch in den Dreh gegangen sind und das dann irgendwie zusammengeschnitten haben. Und dann hast du 100-Minuten-Film. Der einzige Bond-Film, der unter 2 Stunden geht. Und so hat sich Supergirl teilweise angefühlt. Unfertig. Und behauptet, statt wirklich ausgebaut, die Figur.
Ja, weil sie ja auch unterschiedliche Charaktere parallel gefühlt war. Also, ne, sie war auf der einen Seite so diese abgefuckte, gerade junge, erwachsene Frau, die sich halt da durch die Bars halt säuft und halt jede Nacht irgendwie oder jeden Morgen mit einem krassen Hangover aufwacht. Aber sie muss dann plötzlich auch diese Mentorin sein für diese junge Ruthie. Und sie ist dann auf der einen Seite rachsüchtig und aggressiv und sehr gewalttätig. Auf der anderen Seite will sie aber auch dagegen sein und mahnt eigentlich. Und prinzipiell ist das ja ein Gegensatz, der eigentlich interessant ist, ja, dass plötzlich eine Person, die eigentlich gar nicht Mentorin sein sollte, in eine Mentorenrolle geworfen wird. Ich finde nur, der Film schafft es nicht, diesen Kontrast miteinander zu verbinden, sondern sie switcht teilweise innerhalb einer Szene von einer Rolle in die andere. Und das geht sich nicht aus.
Ich hatte ehrlich gesagt schon Schwierigkeiten mit dem ersten bisschen Marketing, weil das war für mich so ein bisschen Can I copy your homework? Yeah, just don't make it too obvious. Weil die Poster waren 1:1 die Poster von Shazam. Also, dass sie vor ihrem eigenen Logo steht, nicht wirklich hinguckt. Sie kaut jetzt zwar keinen Kaugummi, aber sie trinkt einen Slushy, obwohl hat er nicht auch einen Slushy auf einem der Dinger getrunken? Ich glaube schon. Also es war halt so 1:1. Und ich so, oh, dann die Tagline, Truth, Justice, whatever. Und ich so, boah, das würde passen, wenn ihr in Superman die Eier gehabt hättet zu sagen Truth, Justice and the American Way und nicht Truth, Justice and the Human Way. Aber da habt ihr nicht mal den Satz so richtig gesagt und euch nicht getraut, weil sie ist ja eine Kryptonierin und kann mit Amerika nichts anfangen. Aber dieses whatever, ich habe ein Problem, sie hat auch keine Heldenreise in dem Film. Also da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass es nicht nur behauptet ist, sondern es findet einfach nicht statt. Sie hat tatsächlich ihren Captain Marvel-Moment, was ich damit meine, ist, sie muss bestätigt werden von Außenfiguren, die ihr sagen, du bist eigentlich voll toll. Du bist so toll. Und dann denke ich mir, warum sagt diese Figur das gerade zu ihr? Die bedankt sich sogar und sagt, danke, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast. Ich so, halt, stopp, dreht den Film zurück, spult zurück. Sie hat dich nicht mitgenommen. Du hast dich reingeschmuggelt in diesen Bus. Du warst nicht eingeladen. Sie hat sogar gesagt, sie macht das nicht für dich explizit, sie macht das für ihren Wauwi. So, also warum danke? Macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nur da, ja.
Wir nähern uns gerade einem ganz großen Hauptproblem an, das ich mit dem Film habe. Es ist weniger die Hauptdarstellerin, es ist weniger eine Inszenierung von Regisseur Greg Gillespie. Ich mag auch seine anderen Filme, I, Tonya, Eve und ich sind Fans von seiner Serie Pam und Tommy. Das ist so ein Playlist-Regisseur, also auf dem, der ist schon seine gesamte Filmkarriere wirkt er wie die Soft-Version von James Gunn. Deswegen wirkt der Film auch wie eine Soft-Version von James Gunn. Das liegt nicht so sehr an dem Regisseur, sondern ich glaube wirklich am Drehbuch von Anna Nogueira, wenn ich den Namen richtig ausspreche.
Die null Credits hat. Wie kann es sein, dass sie, dass sie dieses Drehbuch schreiben darf von einem so wichtigen Franchise, das jetzt wirklich rocken muss, verstehe ich nicht.
Ja, ich finde, das kann man machen, wenn das Drehbuch das hergibt. Also wenn sie hat bisher einen Film gemacht, ansonsten ist sie eigentlich Schauspielerin. Und wenn das Drehbuch dann wirklich so toll ist, da sind wir bei dieser Behauptung, die du ja gesagt hast, dass James Gunn gesagt hat, alle Drehbücher müssen besonders gut sein. Es ist, glaube ich, übrigens eher auf Warner gemünzt, weil Warner da so wankelmütig war als Produktionsfirma. Und so wie Warner früher gehandelt hat, auch Henry Cavill gegenüber, hat James Gunn das immer wieder offen kritisiert. Also quasi seine Vorgänger kritisiert. Also ich glaube, das meint er im Wesentlichen damit. Also vielleicht auch ein bisschen MCU, aber hauptsächlich das. Naja, was ich sagen will ist, die Autorin hat ein Riesenproblem in ihrer Schreibe, weil sie in jedem Kampf genau das macht, was Eve gerade gesagt hat. Jemand von außen muss dieses Empowerment machen. Das ist kein Film über Self-Empowerment, sondern über Empowerment von außen. Wenn Supergirl oder Lobo oder Routier in einer Szene, in einem Kampf, in die Knie gezwungen wird, also quasi verliert gerade, weil du hast ja immer so diesen tiefsten Punkt in einem Kampf. Jeder Kampf hat eine eigene Dramaturgie, wenn er gut ist. Denk nur an Matrix. Irgendwann muss Neo doch verlieren, um dann wieder aufzuerstehen. So, nur so funktioniert ein guter Kampf im Extremen. Und du hast in jedem Kampf den Moment bei allen drei Figuren, dass sie in die Knie gehen und eigentlich besiegt sind. Also sie gehen wortwörtlich in die Knie. Und es gibt keinen Moment, in dem eine dieser drei Figuren es von sich aus schafft, sich zu empowern, sich zu überwinden, dieses tiefe Tal zu durchschreiten und zu gewinnen. Sondern es kommt in dem Moment aus dem Nichts eine der anderen zwei Figuren und rettet sie. Und das ist nicht dieses so Teamgefühl wie in Guardians, sondern der ganze Film ist auch so dahingeschrieben. Also gerade im letzten Akt gibt es einen Moment, wir warten nur darauf, dass jemand seine Kräfte hat. Niemand muss irgendwas dafür tun. Die Figur muss nur da liegen und schlafen und dann wird es schon. Und so ist es dann auch. Und das hast du die ganze Zeit, dass du wartest auf diesen Moment, dass jemand anderes die Person rettet. Und selbst in sowas wie Guardians von Gunn, in dem es ja auch um Team geht und die Leute helfen sich gegenseitig. Du hast ja trotzdem den Moment, in dem Star-Lord am Boden ist, in dem sein Vater der Bösewicht ist, in dem er sich selbst überwinden muss und gegen seinen Vater ankämpft. Du hast diese Momente immer wieder und dieses Drehbuch hat, so wie ich es gesehen habe, keinen einzigen Moment, der so funktioniert. Und das ist dramaturgisch ein Riesenproblem.
Abgesehen davon ist es eins dieser beliebten Und-Dann-Drehbücher. Also es ist halt wirklich, nichts baut wirklich groß aufeinander auf. Wir haben die ganz, deswegen ist es halt auch so lustig, wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir keinen großen Spoiler-Talk machen. Was willst du bei dem Film groß spoilern? Es ist eine Aneinanderreihung von und dann, und dann, und dann. Das Größte ist das, was man im Trailer sieht, dass der Wauwi angeschossen wird und das ihre Motivation ist. Das ist halt so der Grund, okay. Aber da ist das Drehbuch halt nett genug, dass sie ein super tolles Gift haben, das ihm 72 Stunden gibt. Oh, ihr habt 72 Stunden Zeit, ist ja richtige SNES-Logik. Aber selbst das ist ein bisschen geklaut und das ist so ein bisschen mein Problem. Guardians of the Galaxy 3, Rocket Raccoon wird verletzt und in 48 Stunden gibt sein Herz auf. So, das ist unsere tickende Uhr. Aber wir verbringen ja sehr viel Zeit auch mit Rocket Raccoon und stellen die Frage, sollte er jetzt sterben, was war das eigentlich für ein Charakter? Und das ist eine sehr interessante Idee. Und der Twist des Films von Guardians ist ja so ein bisschen die Idee, sollte er nicht der Anführer sein? War die Story nicht eh komplett seine über die drei Filme hinweg? Das ist dann ein interessanter Kniff. Hier machen wir ja nicht wirklich was draus. Und dann sehen wir ihr Verhalten Und das ist auch so, dafür, dass sie 20 ist, ja. 20 und Depri sein ist nicht das, man kann ihr nicht den gleichen Arc geben wie Logan in seinem Film und aus ihr so einen extrem alten Curmudgeon machen, sondern du kannst auch Anti sein, aber dann einfach unüberlegt in den Kampf springen. Das ist dann eher etwas, was ihrem Alter gerecht wäre, aber sie soll gleichzeitig super jung sein und super alt und sich Erfahrung mit sich bringen. Und irgendwie ist sie nichts Ganzes, nichts Halbes. Sie ist in einer Szene Logan, in der nächsten Szene ist sie Star-Lord. Und in wieder der nächsten Szene ist sie das hippe Tanzgirl. Und das passt, also da hast du auch sehr was Richtiges gesagt, Dimi, das passt halt von der Charakterzeichnung null zusammen. Und es gibt einen Moment, einen einzigen, und das will ich später erwähnen, weil das ist ein Spoiler-Moment. Es gibt einen Moment gegen Ende, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte es eine Charakterwandlung geben. Denn sie hält eine sehr lange Rede darüber, was man so tun sollte und was man nicht tun sollte. Und was es mit einem macht, wenn man gewisse Sachen tut. Und ich so, ah, okay, das ist deine okay, wir scheißen auf deine Heldenreise. Okay, fuck it. So.
Lass mich das mal für eine Verständnisfrage kurz nehmen, Dimi. Da musst du mir jetzt sehr aushelfen hier. Die Prämisse war ja, glaube ich, schon noch aus dem Comic. Du hast als einziger von uns dreien den Comic wirklich gelesen von Tom King. Wie würdest du das vergleichen? Auch in Hinsicht auf diese Flashback-Geschichte, weil Eve hat ja gerade richtigerweise gesagt, in Guardians 3 machen sie es ja im Prinzip auch, aber in Guardians 3 machen sie genau das, was ich mir ja gewünscht hätte, dass die Flashbacks als Parallelhandlung den eigentlichen Character-Arc bilden, während es in Supergirl ja in 3 Flashbacks fertig abgehandelt wird. Wie kann man die Vorlage da mit dem Film vergleichen?
Also die Sache ist, also ne, die Vorlage ist ja eine Miniserie von Tom King und Tom King hat ja eine CIA-Vergangenheit und in seinen Comics geht es ja eigentlich immer um Traumabewältigung in irgendeiner Form. Und das ist auch der Rahmen für den Comic, also Supergirl Woman of Tomorrow. Es ist so ein bisschen rausgezogen aus der normalen DC-Continuity. Es ist halt ein in sich geschlossenes Ding. Und ich würde sagen, der ganz, ganz grobe Story-Rahmen ist gleich. Ja, dass sie am Anfang halt da irgendwie in einer Spelunke sich betrinkt und die Ruth hier halt ihren Vater verloren hat. Im Comic ist es nur der Vater. Und dann eben da versucht, Leute zu rekrutieren für ihren Rache-Trip, also so diese True-Grit-Ausgangssituation. Und sie müssen dann im Prinzip diesen Cram jagen, auch weil der Hund halt verwundet ist. Das ist so die Ausgangssituation, die gleich ist. Die eigentliche Geschichte ist aber ganz, ganz anders, weil der Fokus eigentlich ist, okay, sowohl Supergirl als auch Ruthie müssen halt Trauma bewältigen. Und die quasi Baseline ist, oder das, was die Story vermitteln will, ist, dass das statt über Rache, über sehr viele kleine Taten, kleine gute Taten passieren kann. Ja, und deswegen ist eben der Comic extrem episodisch aufgebaut, also mehr wie so eine mittelalterliche Heldenfahrt sozusagen, wo halt die Ritterin und die Knappin halt irgendwie dann so Stationen abdockern. Und die Flashbacks werden zwar auch eingebaut, immer mal wieder, aber halt um zu erklären, warum halt Supergirl auch Trauma hat, das sie verarbeiten muss. Aber sie ist nicht als Charakter kaputt. Also sie ist auch nicht irgendwie an einem Punkt, wo sie halt ihr Kostüm aufgibt, sondern sie ist halt ab Sekunde 1 in dem Kostüm drin. Das heißt, das, was der Film macht, dieses etwas künstliche, okay, wir stecken eine Figur halt aus ihrem Kostüm raus und sie muss dann am Ende sich das neu verdienen, das ist alles halt. Ich glaube, das ist auch ein Problem des Films, dass der Film halt so ein bisschen alles zu sehr auf Anschlag dreht bei Supergirl. Sie ist, was Eve auch sagt, sie ist zu abgefuckt dafür, dass sie halt, also beziehungsweise der Film will mir verkaufen, dass sie halt extrem abgefuckt ist. Wo es die Vorlage eher ist, sie ist Supergirl, sie ist schon etabliert, aber sie trägt halt auch Ballast mit sich rum. Und manchmal muss da auch mal dem Raum gegeben werden. Deshalb fliegt sie ab und zu auf so einen Planeten, um sich halt volllaufen zu lassen. Das ist halt alles nicht so extrem. Und dann funktioniert es auch besser, dass sie als Mentorin plötzlich herhalten muss, weil sie auch Werte hat, für die sie schon einsteht und die sie halt vertreten muss. Aber sie selbst wird eben auch auf die Probe gestellt. Und der Comic enthält halt viel, 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 viel mehr Episoden, die halt im Film fehlen. Der Film geht halt sehr auf dieses, okay, Cram ist halt der Bösewicht, den müssen wir jagen. Der ist von Anfang an bei den Brigands dabei. Der ist halt super die krasse Bedrohung. Und deswegen alles, was wir tun, ist im Prinzip darauf gemünzt, ihn zu finden. Und das funktioniert auch schon nicht, weil halt er einfach, du weißt halt ab der ersten Sekunde, Supergirl ist ja stärker als er. Sie wird ihn halt am Ende platt machen. Und deswegen, und der Film hat aber nichts anderes anzubieten als das als Karotte, um mich halt durch den Film zu tragen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so zäh, dieses, okay, jetzt ist sie wieder depowered. Ah, jetzt hat er einen Kryptonit-Pfeil. Ah, jetzt muss sie halt wieder das irgendwie eine extra Schleife drehen, bis sie eben am Ende endlich quasi in den Kampf treten kann. Und im Comic ist es eher so, Graham ist halt von Anfang an klar dargestellt als Lappen. Der gehört auch gar nicht zu diesen Briganten oder so. Das ist mehr da die Jointer halt along the way. Und um ihn geht's eigentlich gar nicht. Er ist mehr so, okay, wir versuchen den zu finden, aber das, worum es eigentlich geht, ist diese innere Heilung, was den Comic auch zu einer sehr langsamen Geschichte macht. Es ist teilweise sehr zäh, den zu lesen, Tom King typisch. Aber es macht ihn eben auch zu einer sehr viel besseren Supergirl- und Superman-Geschichte. Ja, und das ist so einer der größten Unterschiede.
Ich muss sagen, was mich auch so ein bisschen an dieser Figurenzeichnung so sehr stört, ist, ich mag ja total den Kontrast generell in den Comics und auch in den besten Live-Action-Adaptionen zwischen Clark Kent und Kara Zor-El. Weil es könnte ja nicht unterschiedlicher sein. Clark Kent ist durch und durch trotzdem ein Mensch, also zumindest ein Erdbewohner. Deswegen ist er Clark und deswegen sind seine Eltern Jonathan und Martha Kent. Kal-El lernt er anzunehmen, als er erkennt, wie gütevoll seine Eltern eigentlich waren, wie tragisch die Geschichte seines Planeten ist. Und er läuft halt wortwörtlich in zwei Welten. Ich finde, das war eigentlich eine der schönsten Sachen in Man of Steel, dass ihm das sein Vater Jor-El mitgegeben hat. Du wirst immer jemand sein, der in zwei Welten läuft. Und das Erste, was er danach macht, ist zu seiner Mama zur Kent Farm nach Hause fahren und sie in den Arm nehmen. Das ist so ein Moment, wo ich sage, ich kann es nicht glauben, was ich sage, aber da hat Zack Snyder richtig gut Superman verstanden, in diesem Augenblick. Richtig gut verstanden. Und Kara ist eine Kryptonierin und bleibt eine Kryptonierin. Kara ist auf der Erde ein Fish out of water vor allem. Allein, weil sie ist Kara Zor-El. Und selbst ihr Name, selbst wenn sie später Kara Danvers heißt, heißt sie ja als Alias, ihr Vorname ist immer noch ihr kryptonischer Name. Sie heißt nicht Caroline, Caroline oder sonst was. Sie ist eine Kryptonierin, sie kennt die, wenn sie mit Clark spricht, kann sie ihm viel mehr beibringen über Krypton. Und er hat da ja auch einen Hunger herauszufinden, woher komme ich ein bisschen. Weil das ist ja auch, finde ich, in den interessanteren Superman-Stories, dass er trotzdem wie jedes Adoptivkind irgendwann wissen will, aber woher komme ich wirklich? Und was ist mit meinen Eltern? Und er hat ja sogar Angst, das bei seinen eigenen Eltern Martha und Jonathan anzusprechen, weil er Angst hat, dass sie dann glauben, dass er sie nicht als seine Eltern ansieht. Und da gibt es zum Beispiel bei Smallville so einen süßen Moment, wo er herausfindet, dass seine Eltern ihn ganz doll geliebt haben und ihn in ein Rettungsboot gesteckt haben. Und er hat Angst, mit Martha und Jonathan darüber zu reden, weil es sind seine Eltern. Die haben ihn großgezogen. Und Martha sagt zu ihm, du, deine Mama ist bei dir, weil ich weiß, wie es ist, die Liebe einer Mutter ist unendlich. Und damit akzeptiert sie, dass er zwei Mütter hat, sagt, aber gibt ihm gleichzeitig halt die ultimative Liebe als Mutter. Und das hat mir alles so ein bisschen gefehlt. Da muss ich halt auch sagen, der Film hat es, was eine Sache angeht, nicht leicht mit mir. Und zwar, weil der Vorgängerfilm Superman Jor-El und seine Frau zu Monstern gemacht hat. Ich meine, im Grunde genommen ist dieser Film doubled down damit, dass es speziell Kal-Els Eltern Arschlöcher sind und nicht anders sind als der Bad Guy im Film. Der Bad Guy im Film will einen Frauenharem haben und die Eltern von Superman haben gesagt, geh zur Erde und mach dir dein Harem. Ich so, dann hättet ihr hier noch mehr All-In gehen können und mit dieser Idee spielen können, dass dieser Cram, der by the way eventuell der langweiligste Bad Guy je in einem Superheldenfilm ist, der einfach nur ein Überbleibsel der Ravagers aus Guardians of the Galaxy ist und sagt, und manchmal sagt er, aber im Grunde genommen ist er, auch für die Thematik ist er zu albern, weil die Thematik ist Immortan Joe und Zwangsverheiratung von kleinen Mädchen, was ganz schön ekelhaft und bäh ist. Aber es ist genau das, was Jor-El von seinem Sohn erwartet hat. Und es wird auch wirklich hier nochmal erwähnt, es war kein gedoktertes Video von Lex. Es ist Fakt, dass die Eltern von Superman fucking scheiße sind. Das finde ich ganz schlimm.
Das geht auch ein bisschen auseinander mit dem, was Supergirl ja eigentlich ist. Also das wird ja, du hast ja gerade das Trauma beschrieben von Supergirl, Demi. Und der Film schildert das ja, das gehört eigentlich schon zur Prämisse. Ich glaube, das ist nicht Spoilerpart, das können wir auch nicht sagen. Der Film schildert sich schon als jemand, der wirklich jünger ist als Superman. Ich habe das im Lore immer anders verstanden, dass es mit der Reise zur Erde und so weiter zu tun hat, dass sie eigentlich älter ist als Superman, aber quasi ein Jünger ankommt auf der Erde. Und sie hat ja wirklich Krypton erlebt, auch im Comic. Im Film aber nicht. Im Film hat sie erlebt, was von Krypton übrig ist. Das ist für mich so ein riesiger Unterschied von der Fallhöhe zwischen ihr und Clark. Und so wird das ja auch im Film dargestellt. Clark hat natürlich seine Momente und David Corenswet finde ich immer noch fantastisch. Ich liebe diesen Typen, wenn der den Raum betritt, dann wässert sich meine Stimmung einfach. Und er hat hier so eine Art Mentorrolle für sie, obwohl es ja diese wechselseitige Beziehung sein müsste, ja, dass sie ihm mehr über Krypton erzählen kann, was er nicht versteht. Aber im Prinzip ist sie wie ein Kind in seiner Gegenwart.
Total, ja, finde ich auch. Also ich glaube, der Film tut sich da generell schwer. Im Prinzip, die Comicvorlage kann natürlich auch mit anderen Sachen arbeiten, weil da in diesem Universum viel, viel mehr etabliert ist. Also geht auch ums Finale, ne, weil so Konzepte wie halt die Phantom Zone oder so halt im DCU noch nicht existieren.
Yeah.
Und das merkst du eben, ja. Es gibt ja auch eine Szene, wo sie, auch das ist kein großer Spoiler, aber wo sie auf einem Planeten landet, wo halt im Prinzip so eine Art grüne Sonne existiert oder eine Sonne, die halt die Kräfte nicht nur nimmt, sondern sie auch aktiv vergiftet. Und im Comic ist es eben so, dass Clark Kent da halt schon mal drauf war und dass die Bösewichte ihn sogar extra dahin geworfen haben, um ihn halt fertig zu machen. Und er hat irgendwie, keine Ahnung, 45 Minuten da ausgehalten und sie muss halt eine ganze Nacht da überleben. Also der, und das ist auch wieder sowas, das fand ich halt bei dem Superman-Film ganz cool, dass du halt diese ganzen Bits and Pieces, die James Gunn da nimmt aus dem Größe, ne, die Hypnobrille und so weiter, und das der Supergirl-Comic hat das eben auch, dass du halt so weirden Shit aus der DC, da fliegt sie auch einmal mit einem auf einem quasi Pegasus aus irgendeinem obskuren Comic aus, keine Ahnung, aus den 50ern oder so, flieht sie vor so einer Teleportationskugel, die Cram auf sie stürzt, durch die gesamte Galaxis und im Prinzip über den Rand des Comics hinaus. Also völlig wacke Konzepte. Und das sind alles Sachen, die der Film halt nicht machen kann. Und das macht ihn natürlich auch an vielen Stellen einfach so ein bisschen merkwürdig, weil du merkst diesem Film an, wenn er an Punkte kommt, wo er plötzlich so Lücken schließen muss, die er, ne, und das ist eben auch so eine Lücke. Okay, aber wie können wir das denn machen? Sie ist ja jünger und Krypton ist ja explodiert. Dann machen wir sie halt in Argo City, hat sie die ganze Zeit gelebt, schon in dieser Kuppel. Und das ist das Einzige, was sie kennt. Aber damit ist sie ja eigentlich in dem Sinne keine Überlebende von Krypton, so im, ne, klassischen Sinne, dass sie halt den Planeten noch miterlebt hat. Und das ändert halt sehr viel. Und das weiß der Film aber nicht so richtig halt aufzugreifen.
Gleichzeitig lernen wir ein bisschen zumindest mehr Kryptonia kennen. Und einfach diesen Kontrast zu haben, hat mich dann noch mehr gestört, weil ihre Eltern waren extrem liebevoll und haben ihr gesagt, sei gut, egal wo du hingehst, und haben alles riskiert, um sie auf das Rettungsboot zu drücken, das sie selber nie sehen werden. Und ich, also was habt ihr so krass gegen Joel? So.
Ich möchte übrigens bei diesem Rettungsboot festhalten, sie bauen ihr ein Rettungsboot, das nur für sie ist und dem sonst kein Platz ist für die Eltern selbst, also für den Vater. Und es ist einfach riesig.
Nee, ist mir auch aufgefallen.
Hätte sich da locker dazulegen
können. Ja, hätte man doch wenigstens noch 2-3 Kinder mit reinpacken können, ja. Also, dass man sich ein bisschen mehr Leute rettet, als halt sie und ein Hund, ja.
Ja, auch das mit dem Hund fand ich ein bisschen komisch, dass der, also es gibt ja quasi die Origin-Story von Krypton, er ist auf sie zugelaufen, auf diesem Asteroiden. Das ist die Origin-Story von Krypto. Und ich finde, selbst da sollte es ein bisschen mehr eine Bindung geben. Ich muss sagen, nicht nur sieht er in diesem Film fürchterlich CGI-ig aus, sodass ich wirklich gar keine Bindung zu dem Viech aufbauen konnte. Und ich bin ein Hundeliebhaber, ich habe einen Hund zu Hause, den ich über alles liebe, muss ich dazu sagen. Und du kriegst mich so schnell emotional manipuliert, indem du ein süßes Tierchen nimmst und dem irgendwie Aua machst oder drohst, dass ich sage, nein, der John Wick, ohne Witz, ist okay, mach die ganze Unterwelt platt für das, was du dem Beagle-Baby angetan hast. Und der sieht halt so fake aus. Und wie ist er zu ihr gekommen? Ja, auf sie zugelaufen. Okay, krass, aber wieso ist er eigentlich so? Wieso hat er diese Fähigkeiten? Ja, ist so. Weil Kryptonier haben auch Hunde. Ich sag, das ist nicht die Origin-Story von Krypto. Also gar nicht. Finde ich doof.
Weiß ich jetzt, also ich finde, er sieht schlechter aus als ein Superman auf jeden Fall. Ich glaube, Greg Gillespie ist einfach nicht so ein guter Regisseur wie James Gunn. James Gunn ist cleverer, Krypto in den richtigen Momenten einzusetzen. Zum Beispiel ist einer der besten Krypto-Momente für mich in Superman, als Superman einfach zu Hause in Kansas aufwacht auf dieser Farm in Smallville und der Hund auf seiner Brust liegt und ihn anschaut. Das ist auch sehr viel leichter zu animieren, weil der Hund muss da nicht viel tun. Und dann wirkt es fotorealistisch und dann habe ich dieses Uncanny Valley nicht, das du gerade hattest. Es ist auf jeden Fall größer in Supergirl, da gebe ich dir recht. Finde die Origin Story aber, da merkst du, dass James Gunn reinfließt, weil diesen Krypto basiert er ja auf seinen eigenen Hund, so ein Rescue Dog, der auch dieses schlaffe Ohr hat, das umgeknickte. Die sehen ja gleich aus, bis auf die Farbe. Also das Fell ist, glaube ich, grau bei James Gunns Hund. Und ich glaube, quasi diese Origin Story von seinem Hund übernimmt er dann für Krypto im DCU.
Du, das glaube ich dir aus Wort. Das glaube ich dir aus Wort, weil James Gunn arbeitet andauernd mit Self-Inserts und ich finde, ab einem gewissen Punkt nervt es halt einfach nur noch. Weil du könntest hier echt was aufbauen, du könntest hier echt eine spannende Geschichte erzählen. Aber einfach, woher kommt ein Hund auf diesen Planeten überhaupt, auf diesen Asteroiden, der ein Überbleibsel ist von Krypton? Ja, ist so.
Ich sag, okay. Hä, aber das verstehe ich nicht, dass du ein Problem damit hast, weil das ist jetzt ein Straßenhund in dieser Geschichte in einem Stück Stadt, das rausgerissen ist aus diesem Planeten, also der seine Familie verloren hat. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Ja, aber seit wann haben Aliens Hunde?
Also, hä, warum sollen sie keinen Hund haben?
Also Krypto ist ein irdischer Hund trotzdem in den Comics. Es ist nichts, was Kryptonier kennen. Es ist ein verstrahlter Hund, der deswegen seine Fähigkeiten hat. Es ist ein irdisches Wesen, das Teil der Superfamilie wird. Aber die Idee, dass einfach Hunde genauso auf Krypton rumlaufen wie auf unserer Erde, finde ich lore-breaking, so richtig krass. Aber da gab es ganz viele Momente in dem Film. Ist euch das aufgefallen, dass sie durch andere Planeten fliegen, die eigentlich alle andere Kulturen haben? Die einzigen, die kein gutes Englisch sprechen, sind die zwei tatsächlichen Menschen, die Kinder haben. Die Aliens sprechen es aber perfekt. Und in einer Bar, wo die im Grunde genommen eine Cantina-Bar sein soll, da gibt's einen Needle Drop, aber nicht einen Needle Drop für uns, sondern einen Needle Drop, dass da zwei Leute auftauchen. Und ich so, okay, das ist außerirdisch. Ich find's sowieso komisch. Klar, in der Comic-Logik spricht jeder unsere Sprache, macht Sinn, aber die Menschen, die kriegen das nicht gebacken. Das fand ich ganz seltsam. Da war ein menschliches Ehepaar, die selber auf der Suche nach ihren Töchtern waren. Und die können nicht gut Englisch. Aber die Außerirdischen können es richtig gut. Aber dann, zack, Needle Drop von Aliens. Was singt ihr uns für ein Alien? Girl from Ipanema. Wirklich.
Aber war das im Film nicht so, dass sie ihren Walkman angeschlossen hat?
Nein,
ihren Walkman. Doch, der hat doch ihren Walkman angeschlossen und ist sogar noch über das Kabel gestolpert.
Nein, Girl from Ipanema wurde schon gesungen, als sie reinkam. Da war ein tatsächliches Alien-Soul-Duo, die singen den Songtext von Girl from Ipanema. Ich so, woher kennt ihr diesen Song? Ja, wart ihr in sehr vielen Bar Mitzvahs, bevor das Buffet losging, oder im Fahrstuhl bei Ritz-Carlton. Aber ansonsten, keine Ahnung.
Eine irdische Disco-Kugel dort, ne?
Ja, ja. Aber das waren halt auch so Momente, die sie da mit reingebracht hat. Aber so in Lore gab es halt so viele Inkonsistenzen. Und ich möchte mit euch jetzt über eine Sache sprechen. Dibi, das ist mir ganz wichtig. Du als DC-Comic-Fan. Ich bin ein riesengroßer Fan von Lobo. Okay? Ich bin ein gigantischer Fan von Lobo. Als ich gehört habe, Jason Momoa ist gecastet als Lobo, bin ich aus dem Häuschen gewesen. Weil, ohne Scheiß, irgendwo noch auf meinen uralten Kanälen, die noch nicht mal auf Deutsch waren, da draußen, als ein DCEU geplant wurde und Casting News, Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot und Jason Momoa. Ich bin vor einer Kamera gesprungen, weil damals wusste man nicht, dass es Aquaman ist. Ne? Ich so, ja, Jason Momoa spielt Lobo. Also ganz klar wird er im DCEU Lobo spielen, weil der sieht genauso, als ich Khal Drogo in der ersten Folge von Game of Thrones gesehen habe, habe ich gesagt, wenn der grau angemalt ist, haben wir Lobo. Ja? Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ich will die Frage erstmal an dich weiterhauen. Bist du zufrieden mit Lobo?
Ich habe halt keine... Ich habe nicht so starke positive Gefühle zu Lobo, wie du sie hast. Ich glaube halt, der Film schafft es nicht so richtig, so seine Over-the-Topness halt auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, das Ich meine, sie sagt auch da wieder, sie behauptet, das ist halt Lobo, der ist halt ein quasi godlike, unzerstörbares Wesen und so, mit dem wollen wir halt irgendwie nichts zu tun haben, aber was du im Endeffekt von ihm siehst, ist halt, dass er ein Muscle Man ist auf dem Motorrad. Also ich glaube, das ist halt ein Punkt, wo sie dem Charakter nicht so gerecht werden. Ich finde, man merkt aber natürlich da auch wieder, ne, die Sache mit dem Skript, man merkt halt einfach, Lobo ist halt reingeschrieben. Und sie wollten ihn für ein paar coole Momente haben und sie haben mit ihm das gemacht, was sie halt im Rahmen von dem, was ihnen eingefallen ist, halt machen konnten. Und da, also würde ich mal unterstellen, steckte jetzt nicht irgendwie eine ewig lange Kalkulation dahinter, wie man eigentlich dem Charakter Lobo für sich genommen halt maximal gerecht werden könnte.
Ich fand's auch lass komisch. Lass uns doch da direkt in die, ja,
Entschuldigung. Supergirl führt ihn ein, so wie, das ist eine Line, die könnte von Rick Flag aus dem ersten Suicide Squad kommen. Here comes Lobo, the man that killed his entire planet. He is evil, we shouldn't fuck with him. Und ich so, oh, aber weißt du, wenn sie sowas sagt, ist halt auch das Ding. Das sagt sie, das ist die Einführung von Lobo. Ich so, kennen die sich? Das ist ja spannend, weil wenn die sich kennen, Lobo ist ein Erzfeind von Superman, kennt er Lobo schon? Die kennen sich gar nicht. Ich so, woher weißt du dann, wer das ist? Hast du es gehört? Ja. Hast du ein Bild gesehen? Hast du die Comics gelesen?
So. Das ist doch jetzt keine Logiklücke, müsste ich dazu sagen. Also wenn er berühmterweise sein ganzes Volk umgebracht hat, könnte man ihn schon mal kennen, ohne dass man ihn persönlich kennt.
Aber ist für mich auch eine irgendwo eine verpasste Chance? Weil das ist auch wieder so einer der weiteren vielen Charaktere von die Supergirl halt sein muss. Sie ist ja eigentlich auch die Erfahrene. Ne? Also das fand ich eigentlich ganz cool. So, okay, sie ist halt schon als Supergirl aktiv gewesen. Sie kennt schon jede Menge Kram in diesem DC-Universum, was halt ein super Shortcut auch sein kann. Also auch das finde ich eigentlich sehr cool. Der Film macht halt dann nichts damit, ne? Also das ist
ja und wirkt Lobo an einer einzigen Stelle in diesem Film wie ein Bad Guy. Also abgesehen von dem Satz, den man hört, er hat seine Familie, sein Volk umgebracht, wirkt er wie ein Bad Guy? Nö.
Na, ist halt so eine Samstagmorgen-Version von Lobo halt.
Genau, ne? Er ist ein Saturday Morning Cartoon, absolut. Und er ist halt auch da, um das kleine Mädchen zu bestätigen. Es gibt einen Punkt, wo er sagt, ich habe immer an dich geglaubt, ich wusste, du hast es in dir. Und ich so, ja, das ist genau sowas, was Lobo sagen würde. Oder Supergirl sagt auch noch, du hast, glaube ich, das gut zitiert gerade, so Lobo ist unkaputtbar, aber irgendwie wird er offscreen gefangen genommen von Leuten, die ihm eigentlich nicht mal das Wasser reichen können. Wie? Keine Ahnung.
Ja, weil er halt da sein muss, ne? Er muss halt irgendwie da sein in dieser letzten Szene. Ich will vielleicht, Marco, bevor du rüber moderierst, eine Sache noch einwerfen, die mir wichtig ist, weil wir ja mit dem Comic-Vergleich auch herkamen. Wirklich die beste Sache an dem Supergirl-Comic ist Ruth hier. Und das ist, finde ich, was ich persönlich am Film am meisten vermisse. Weil man kann Tom King viel vorwerfen, dem Autoren des Comics. Der ist echt gut da drin, Superhelden, also gerade prominente Superhelden, kaputt zu schreiben. Also die arme Sau, die nach Tom King einen Batman übernimmt oder irgendwas, wo er halt dran war, ist immer erstmal mit Reparaturarbeiten beschäftigt und Sachen zu Redcon, die Tom King gemacht hat. Also er ist ein kontroverser Autor, aber der Typ kann schreiben. Also nicht nur im Sinne von Plots vorantreiben, das meine ich nicht, sondern halt wirklich künstlerisch schreiben. Mhm. Und Ruth hier ist eins seiner besten Sachen, weil sie halt in einem Comic erzählt sie die gesamte Handlung. Und zwar auch sehr ausgiebig, und sie erzählt die gesamte Handlung in ihrem extrem hochgestochenen englischen Stil, wie so eine britische Adlige des 17. Jahrhunderts. Und da steckt so viel geiler Humor drin. Also zum Beispiel in dieser Szene, die es auch im Film in Abwandlung gibt, wo sie halt in diesem Weltraumtaxi sind, direkt wenn sie von dem Weltraumbus sind, direkt wenn sie vom Anfangsplaneten wegkommen, ist halt ein Typ neben ihr, so ein relativ üppiges Alien, das halt mit dem Kopf auf sie drauffällt, während es schläft. Eine Szene, die im Film dann halt über Supergirl gemacht, also Supergirl kriegt, egal. Es hat, war nicht im Ansatz so witzig. Und sie hält ihm im Prinzip in hochgestochenem Englisch einen Monolog, den du wahrscheinlich, wenn du den vorliest, wo du 5 Minuten lang Text liest, warum sie sich mit dem Kauf des Tickets auch das Recht auf einen gewissen Raum, auf einen gewissen Space erkauft hat, in dem sie in Ruhe gelassen wird und so. Und es ist fantastisch geschrieben. Und das ist so eigentlich symbolisch oder quasi stellvertretend dafür, wie dieser ganze Comic geschrieben ist, nämlich aus Sicht von diesem Mädchen, das halt teilweise den überhaupt nicht checkt, wie unglaublich profan und vulgär eigentlich das ist, was hier gerade passiert. Der Film hat das noch so ein bisschen, also der Film ist ja sehr vulgär, sehr viel Körperflüssigkeiten, kotzen, pinkeln, spucken, was weiß ich. Der Film macht das einfach so, da steckt halt kein tieferer Sinn dahinter, außer halt Kara mit dem Kater zu zeigen. Im Comic ist es halt so, dass es einfach ein super Kontrast ist zu diesem Mädchen, das halt gerade in ihrem eigenen Film unterwegs ist, auf dieser hehren Mission. Und das schafft der Film halt leider fast gar nicht zu übernehmen. Da spricht sie halt nur am Anfang, wenn sie halt in die Bar reinkommt und da ihren auswendig gelernten Monolog vorhält. Ich suche halt jemanden, der mir halt diese Ungerechtigkeit irgendwie vergeltet und so. Da kommt das so ein bisschen rüber, aber halt gar nicht. Also Ruthie ist zwar quasi, die Schauspielerin macht das zwar gut, aber da merkst du halt, das Skript hat überhaupt keine Ahnung, wie sie halt diesen besten Aspekt eigentlich des Supergirl-Comics umsetzen wollen. Und das wollte ich hier mal aufs Papier bringen, weil das war mir noch wichtig.
Ja, also ich habe den Comic ja, wie gesagt, nicht gelesen, aber ich gebe dir recht, weil sie wirkt eigentlich nur da wie eine Exposition-Maschine und wie eine sehr schwache Version von Hailee Steinfelds Charakter aus True Grit. So, Hailee Steinfelds Charakter aus True Grit, für die, die den Film nicht kennen, also es gibt noch eine ältere Version von True Grit, noch mit John Wayne.
Ja.
Im Grunde genommen geht es um ein kleines Mädchen, das ihr Vater wird erschossen. Und sie will Rache, die ihr hilft niemand, also holt sie sich so einen alten Hautdegen, der eigentlich viel säuft und überhaupt kein Interesse an sowas hat, aber der kann halt ziemlich kaltblütig sein und den will sie bezahlen, damit er für sie den Typen findet, damit sie ihn erschießen kann. Und dadurch entwickelt sich halt wirklich so eine Mentor-Mentoren-Beziehung, die richtig süß ist und beide halt charakterisiert. Er sieht noch mal so ein bisschen Sinn im Leben, wenn er sowas Junges vor sich hat, noch voller Idealismus, und sie sieht, wie hart und rough eigentlich das Leben sein kann, wenn man so in die Jahre gekommen ist. Und das probieren die ja irgendwie mit Supergirl zu machen, nur sie ist nicht ansatzweise alt genug dafür, um so ein True Grit Charakter zu sein. Sie ist auch in ihren 20ern so. Und die haben halt keine Chemie oder Dynamik, so wirklich. Wenn das Skript sagt, wird die Ruthie mal eben schnell zu einem Damsel in Distress. Das Skript weiß auch nicht wirklich, wie es mit diesem ganzen Powerscaling eigentlich umzugehen hat. Weil das hast du davor sehr richtig gesagt, Dibi. Die ist ja am Anfang, wenn Ruthie überhaupt mit dieser Idee kommt, da ist Supergirl auf dem Planeten mit einer roten Sonne, damit sie keine Fähigkeiten hat, damit sie sich kaputt saufen kann. Kann aber mit ihren 40 Kilo, wenn sie nass ist, so ein riesen Alien dann doch vermöbeln. Und ich, fucking wie? Ihr habt mir gerade vor 5 Minuten gesagt, dass da eine rote Sonne ist und du lallst sogar noch. Also es ist so, ich verstehe es nicht.
Ich habe das schon verstanden, als die Kräfte schwinden, aber sie sind nicht komplett weg, aber es ist sehr inkonsistent erzählt. Also mal ist es schwächer, mal ist es stärker und man hat kein Zeitgefühl, warum das jetzt so sein
genau,
sollte.
Genau, genau. Es gibt Sequenzen, wo du das Gefühl hast, sie ist komplett underpowered, aus dem Nichts, weil wenn du so komplett deine Fähigkeiten verlierst, wieso konntest du dann das am Anfang machen? Also das ist halt so ein Film, der hat halt so viele Fussel und wenn du dran ziehst, ziehst du im Grunde genommen das ganze Konstrukt dieser Plotholes und Plotconveniences durcheinander und hast eigentlich nur noch so ein
Kuddelmuddel. Ja, und auch da, ne, im Comic hat sie halt viel, also Ruthie einfach viel bessere, nicht nur Payoff-Momente, also es gibt zum Beispiel, wenn da diese grüne Sonne ist und Supergirl da liegt, halt wehrlos. Im Comic ist halt Ruthie diejenige, die sie die ganze Nacht verteidigt gegen halt so Dinosaurier und Kreaturen und so weiter. Und im Film ist es ja ganz anders, da wird sie ja quasi gefangen genommen von Krem und dann gibt's im Prinzip so einen Parallelstrang, während Supergirl eigentlich einfach nur depowered da rumliegt. Also das hat der Comic ganz anders gelöst, weil das ist für sie so ihr Action-Moment, wo sie dann aus dem Schatten von Supergirl tritt. Was der Film ein bisschen aufgreift mit dieser ganzen Gefängnisgeschichte, wo sie sich dann selbst befreit, aber ich finde halt nicht so gut. Aber darüber hinaus ist es eben, dass Ruthie, die ja auf Rache aus ist, die ganze Zeit im Comic halt an der Seite von Supergirl sein muss, während Supergirl einfach gute Sachen macht. Also im Prinzip Opfer von den Briganten in Superspeed beerdigt oder sich verprügeln lässt von so einem traumatisierten riesigen Alien, das halt einfach mal Dampf ablassen muss und das halt nicht erkennt. Oder dass sie halt am Bett sitzen von jemandem, dessen Partner halt von Krem umgebracht wurde und so. Das sind alles so Szenen, die der Comic halt hat, die super langsam sind und nichts mit Action zu tun haben, aber wo im Prinzip die Charakterwandlung stattfinden soll, wo Ruthie halt merkt, okay, in dieses Loch, das diese Verwundung, die ich habe, schließe ich hier gerade mit anderen Dingen, die nichts mit Vergeltung zu tun haben. Und das hat der Film, finde ich, gar nicht. Also überhaupt
aber,
nicht.
Aber das ist halt auch das Ding, ich finde es so witzig, weil Leute, die voll häufig denken, DC Comics, es ist nicht einfach nur, wenn du einen Superman-Comic aufmachst, dass Pum, 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 Peng ist. Ich so, nein, es ist so krass nicht, also nicht in den guten. Die guten Batman-Comics sind Detective-Comics und die guten Superman-Comics oder auch Supergirl-Comics sind Charakter-Stories. Also mein Lieblings-Superman-Comic hat so gut wie gar keine Action. Mein Lieblings-Superman-Comic ist An American Alien. Kennst du den? Mhm. Ich lieb den. Magst du den?
Ja, ja, ja.
Ich lieb den total. Und der ist einfach nur diese wirkliche Frage, was macht eigentlich Clark Kent aus? Und
das ist diese Anthologie-Geschichte, ne?
Ja, also ja, genau.
Verschiedenen also, Stories.
Also es ist im Grunde genommen, es ist wird in 5 unterschiedlichen Stories Geschichten aus dem Leben von Clark Kent gezeigt. Eine ist total süß, wo er als Kind anfängt zu fliegen. Aber er kann das ja gar nicht kontrollieren und er hat Angst davor, dass er auf einmal vor der Kent-Farm wegschwebt und er weiß nicht, wie er wieder runter sich reguliert oder sonst was. Also nehmen seine Eltern ihn an die Leine. Weißt du? Und es ist super süß. Oder eine Sache ist ein Meta-Gag, aber der funktioniert. Und zwar Clark Kent und Bruce Wayne sind sehr ähnlich gezeichnet. Schon immer. Mit dem Kinn und so weiter und so fort. Ja. Es gibt ja auch so Cartoons, wo die Kostüme tauschen in die Animated Series und sozusagen die Welt des anderen infiltrieren. Ja. Und hier ist Clark Kent, der noch nicht Superman ist, hilft schiffsbrüchigen Leuten. Wird dann aber aufgenommen auf so einer Party, auf so einem Partycruiser, und der gehört Bruce Wayne. Und alle denken, er ist Bruce Wayne. Und die feiern ihn und Ladies flirten mit ihm. Aber Bruce Wayne ist natürlich wie immer nicht anwesend, weil er schmeißt diese fetten Partys als Alibi, damit er als Batman aktiv sein kann. Und das Letzte ist, und das ist auch sehr interessant, ein Highschool-Schüler, mit dem sich Clark Kent sehr gut verträgt, ist Oliver Queen. Und Oliver Queen gibt ihm jetzt, während er endlich beim Daily Planet anfängt zu arbeiten, die Möglichkeit, sehr interessante Interviews zu führen. Und zwar als junger Entrepreneur, Oliver Queen, darfst du mich interviewen. Aber ich habe dir noch einen Gig geklärt mit Bruce Wayne und einen Gig geklärt mit Lex. Und Bruce Wayne sagt kurzfristig ab, warum. Wir, die Leser, wissen warum. Weil er wird wahrscheinlich wieder seinen Batman-Scheiß machen. Oliver Queen ist natürlich freundschaftsmäßig mit ihm richtig cool. Und Lex und Clark treffen sich so das erste Mal. Und das erste Mal ist es ein ideologischer Clash bei einem Interview. Wie siehst du dein Geschäft? Mega geil. Ja. Und Lobo kommt auch vor in der letzten Geschichte.
Da schließt sich der Kreis. Es gibt nur eine Sache, für die ich überhaupt für einen Spoiler-Part relevant finde, und die betrifft das Ende des Films, das Schicksal von Krem. Es ist aber nicht wirklich ein Spoiler. Also, selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt, who cares? Aber sonst springt 2 Minuten vor, schaut einen Kapitelmarker, ihr seid gewarnt. Weil natürlich in so einem Film stirbt am Ende der Bösewicht. Und das ist eine ganz große Diskrepanz zur Comicvorlage. Mhm. Wie ich dann gelernt habe, ist das eine ganz große Diskussion auch. Und ein wichtiges Indiz, was die Autorin betrifft, ob sie den Comic jetzt verstanden hat oder nicht. Weil in einem Interview hat sie gesagt, sie wollte halt, wie Krem stirbt im Comic, sie wollte nicht, dass Ruth hier, ihn umbringt wie im Comic, sondern hat das dann verlagert auf Supergirl. Jetzt ist das Problem, Krem stirbt eigentlich gar nicht im Comic. Und das war Tom King immer wichtig, das auch zu betonen. Also kannst du uns kurz aufklären,
Dino? Es ist wirklich auch nicht gut. Also nicht genug gut gelöst vom Film. Im Comic ist es so, dass im Prinzip sie am Ende auch da ihn gestellt haben. Und Supergirl, im Prinzip Ruth hier davon überzeugt, keine Rache zu üben, sondern ihn mit seinen Taten leben zu lassen. Und was dann passiert ist, dass er im Prinzip in die Phantom Zone geworfen wird, also sozusagen Supermans Gefängnis für Superschurken. Und er muss da, glaube ich, 200 Jahre versauern. Ja. Und die Epilogszene ist im Prinzip, dass Supergirl, die natürlich anders altert als durch die Sonne als normale Wesen, zu einer alten Frau Ruth hier zurückkehrt nach vielen, vielen Jahren und im Prinzip sagt, okay, die ersten 100 Jahre hat im Prinzip Krem gebraucht, um zu merken, dass er richtig Scheiße gebaut hat und das aus seinen Fehlern zu lernen und als Charakter zu reifen, und die zweiten 100 Jahre hat er sich zu einem absolut mustergütigen Insassen, also ich gebe es jetzt, ich habe es ewig nicht gelesen, aber ich gebe es jetzt gerade so wieder, wie ich es im Kopf habe, er hat sich zu einem absolut mustergütigen Insassen und so weiter entwickelt, der halt nur bereut und nichts als bereut, und er ist im Prinzip ein gebrochener Mann, der einfach nur ja, Wiedergutmachung leisten will. Und in dieser Epilogszene ist dann seine Schuld quasi weg und er darf raus aus der Phantom Zone und er ist dann auf einem Hügel als alter gebrochener Mann, und die Ruthje im Prinzip mit ihrem Gehstock geht dann zu ihm, um ihn sich halt anzuschauen, und da wiederholt sich so ein bisschen die Frage, okay, was macht sie jetzt, wie reagiert sie, vergibt sie ihm nach all den Jahren? Und so ein bisschen, das ist halt eigentlich das Faszinierende an Supergirl, sie ist halt nicht Superman, und das ist auch nicht sie, was sie Ruthje gelehrt hat, sondern Ruthje bringt ihn dann nicht um, sondern gibt ihm halt einen ordentlichen Smack mit ihrem Gehstock. Und man sieht dann aber nur, also die letzten Panels sind, wie sie halt weggehen und er halt dann da liegt, und man sieht aber, dass sein Arm sich bewegt, ja, wenn man genau darauf achtet. Und man kann das halt interpretieren, wenn man nicht genau hinschaut, dass er im Prinzip von ihr umgebracht wird mit diesem Gehstock, also totgeschlagen. Aber eigentlich, wenn man sich's anschaut, wird halt sehr klar, nee, sie hat ihm nur ordentlich eins auf die Nuss gegeben und er überlebt, aber sie ist einfach fertig mit dem Typen. Aber sie ist eben nicht, ne? Supergirl ist halt schon auch ein bisschen aggressiver als Superman. Das heißt, was sie nicht macht, ist ihm in die Arme fallen und sagen, also Ruthje sagt dann nicht irgendwie, ja, ich vergebe dir und wir sind wieder alles cool und so, sondern sie gibt ihm schon noch ordentlich einen mit und sagt dann, ach, du kannst mich mal, und geht halt dann quasi weg. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Ende, weil es Supergirl ist halt ihre Mentorin, sie tickt anders als Superman, aber lehrt im Prinzip die gleichen Werte, nämlich dass Rache für sich genommen nicht der Weg ist und man nicht irgendwie ein Menschenleben für ein Menschenleben vergelten sollte. Und der Film macht das halt anders. Im Film,
ja,
im Film wartet Supergirl, bis halt Ruthje weg ist, und steckt ihm im Prinzip das Schwert in den Hals. Und das ist halt,
also da habe ich schon fast gelacht. Das ist so nach dem Motto, Supergirl so, ist sie weg? Okay, sie ist weg. Scheiß auf alles, was ich gerade gesagt habe.
Ja.
Ist das dein Ernst? Also Leute sind ausgetickt bei Man of Steel, weil Superman Zod das Genick gebrochen hat. Ich finde es bis heute eine kontroverse Szene, zu Recht. Aber ich finde, Zack Snyder ist mit dieser Szene vorsichtig genug umgegangen, dass Superman danach in sich zusammenbricht, schreit vor Schmerz, dass er dazu genötigt wurde, ein Leben zu nehmen. Okay, also er wollte das nicht. Und es war so nach dem Motto, wenn ich das jetzt nicht tue, dann stirbt diese Familie. Ja, und da ist auch immer die Frage, weil bei Superman ist es häufig so, er tötet natürlich keine Menschen. Außerirdische hat er schon umgebracht. Also es ist so ein bisschen, er ist ja ein Gott unter den Menschen. Es wäre krass unfair, wenn er Menschen tötet, weil es ist so, als wenn er auf eine Ameise tritt. So, aber Leute, die wirklich sein Power-Level haben und mit denen er zigmal redet und sagt, bitte, bitte, zwing mich nicht dazu, das zu machen. Irgendwann, also er hat schon außerirdische Monster, die einfach nur rumgrölen, die hat er auch schon mal umgebracht. Mit Zod ist es halt speziell. Ich bin kein Fan davon, eine Welt, in der er Zod das Genick bricht. Aber ich finde, es war zumindest sowas, wenn er es jetzt nicht tut, und selbst während er ihn im Gridlock hat und sagt, ey, bitte, 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 bitte hör doch einfach auf. Und der, nee, also diese Familie, die brenne ich jetzt weg. Die Familie hätte auch einfach wegrennen können, muss ich auch dazu sagen. Also anstatt weiter in der Ecke so, nein, in 5 Minuten kriegt uns der Laserstrahl. So, aber das wurde heiß diskutiert damals unter Fans. Genauso wie Batman in Batman wie Superman, der ja Leute mit Maschinengewehr weggemäht hat. Ich finde, ich bin absolut kein Fan davon, aber es wurde zumindest adressiert, und das ist ja der Grund. Batman ist in Batman wie Superman einer der Bad Guys. Also zumindest wir sehen den Film aus der Sicht, wie gruselig eigentlich so ein Batman sein kann, wenn er alles verloren hat und er ist nicht mehr der Batman, der früher war. Er ist noch abgefuckter als in The Dark Knight Returns. Und gegen Ende, wenn er das Opfer von Superman sieht, sagt der Man is still good. Und danach tötet er nicht mehr. Das heißt, er hat zumindest einen Moment, wo er einsieht, du, dieses Leben, das ich geführt habe, ist eigentlich gar nicht cool. Michael Keaton hingegen, hold my beer, ich bringe alle Clowns um. Würde ich nur sagen. Also, er sieht einen Clown, rate mal, wo die Bombe hingeht. An deinen Penis, und ich grinse auch noch. So. Und aber es ist okay.
Es klingt falsch, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber es passiert wirklich
genau so. Es ist genau, er drückt ihm den an Penis, wirft ihn in die Kanalisation und grinst auch noch so Psyche. Oh, ich spreng dir gerade den Schwanz weg, du blutest in der Kanalisation aus, du Schwein. Ich so, Batman, Kinder, Batman. So ist er. Aber ja, erneut.
Ja, aber das ist halt, ne, Supergirl, da machen sie das ja auch so ein bisschen so eine quasi arme Leute-Version davon, dass er dann ja noch so irgendwie, Krem röchelt ja dann noch so, ja, ich werde nie aufhören und warte, bis ich mich räche und so, um halt diese quasi spontan Rechtfertigung zu geben, dass sie ihn halt killt, aber es kommt halt überhaupt nicht überzeugend rüber, weil man denkt, ja, dann steckt ihn halt in den Knast. Also es muss doch irgendwo im Universum muss es doch einen Knast geben, aus dem der Typ halt nicht entkommen kann. Das ist doch jetzt keine Rechtfertigung dafür, ihm das Schwert in den Hals zu rammen.
Oder macht das Offensichtlichste, nutzt die eine Figur im Film, der es scheißegal ist, wen sie umbringt, und lass Lobo einfach kommen und in den Kopf eintreten. So, also es ist halt so offensichtlich. Was ich jetzt so ein bisschen schade finde, und das sage ich nochmal als Lobo-Fan, ist, er ist jetzt schon ein charmanter Anti-Held, jetzt schon, und viel zu charmant, weil Lobo ist halt ein fucking Monster, okay? Und das ist halt auch der Charme an der Figur. Viele vergleichen ja Lobo mit Deadpool und sagen, das ist so DCs Antwort auf Deadpool, finde ich nicht. Ich finde, er ist noch viel fieser, und er fängt halt als ganz klarer Bad Guy an. Weißt du, warum er seinen Planeten ausgerottet hat? Die waren ihm zu nett. Das ging auf den Sack. Und er hat sie erst dazu genötigt, Heavy Metal in seinen Kopf rein zu operieren, den er ständig hört. Weil er war einfach schon immer schon als Baby war so.
Ja, das waren die 90er.
Ja, schon als Kind war er so ein Scheißvieh, ne? Und warum kämpft er gegen Superman? Weil der geht ihm auf den Sack mit seinem Truth-Justice-Shit. Also er geht ja wirklich zu Superman und haut ihm auf die Fresse, um ihm zu sagen, du nervst. Ja, er hat den Weihnachtsmann getötet. Ausgabe 1 Lobo, ich hab sie zu Hause. Aber er hat einen Kodex. Und das ist so, wenn er dir was verspricht, dann hält er sein Versprechen. Das ist so ein bisschen sein Ding. Was das angeht, ist er so, ride or die, ich hab's dir versprochen. Aber das sagt er in dem Supergirl-Film sogar. Und ich, wenn ich dir was verspreche, dann halte ich es auch. Und ich, oh toll. Jetzt weißt du jedes Mal, aber hast du es auch versprochen? Das fand ich richtig doof. Ja.
Du machst ja mit Lobo jetzt auch was auf, was das ganze große DCU betrifft. Also bei Supergirl, so sehr er das im Kleinen tut, ich finde, der Film ist ja gar nicht so wichtig für das DCU, muss man dazu sagen.
Er macht es auch nicht kaputt in dem Sinne.
Ja, genau, er macht es auch nicht kaputt, weil er so unbedeutend dafür eigentlich ist, ne? Supergirl ist am Ende quasi da, wo man ja denkt, dass sie ist im DCU. Sie existiert, sie hat ja auch das Kostüm getragen in James Gunn's Superman. Und auch wenn sie anscheinend ein bisschen Alkoholproblem hat, sie wird schon ein okayer Mensch sein, so wie Krypto sie liebt. Weil das ist ja immer James Gunn's Ausdrucksweise. Tiere hassen die Bösen, aber lieben die Guten. Es ist immer so eine Art Lie-Detektor, den James Gunn in seinen Filmen hat. Die Bösen sind immer schlecht zu Tieren. Und die Tiere lieben die guten Leute dafür. Und dadurch ist Supergirl ja da schon, wer sie auch hier am Ende ist. Deswegen ist dieser Film eigentlich komplett unbedeutend, wenn er nicht in der echten Welt, in unserer Welt so bedeutend wäre. Weil Superman war auch schon on the edge, nicht erfolgreich genug zu sein. Erfolgreich, aber nicht erfolgreich genug. Und jetzt hast du diesen Film im DCU? Es gibt schon einige Sachen im DCU, aber die sind ja auch so unterm Radar, wie Creature Commandos zum Beispiel. Peacemaker ist immer noch, auch wenn es ein Phänomen ist unter Comic-Fans, trotzdem eine kleine Serie im Verhältnis zu vielen anderen Dingen. Sie ist halt nur riesig auf HBO Max, aber HBO Max ist halt nicht riesig. So. Und das DCU ist bis jetzt sehr klein, und das ist der zweite Kinoausflug. Jetzt ist dieser offensichtlich gefloppt. Das kann man jetzt nach 2 Wochen schon sagen. Der ist sogar unter den niedrigen Erwartungen gestartet. Er hat ein paar interessante Marketingentscheidungen, muss man zu sagen. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, dass der Film eigentlich ein Musterbeispiel dafür sei, wie man so Barter-Marketing betreibt. Ich habe es jetzt mal Barter genannt. Nämlich, wenn ihr darauf achtet, vieles von dem Marketing, wofür man eigentlich Geld bezahlen müsste, damit überall dein Supergirl zu sehen ist, ne? Überall in Plakaten, in Produkten und so weiter. Es gibt einen geschätzten Wert von 100 Millionen Dollar an Marketingbudget, das verhandelt ist mit Partnern. Also, dass sie halt überall vorkommt. Ich weiß nur nicht mehr wo, ehrlich gesagt. Was, McDonald's auch? Auf jeden Fall ganz viele Werbepartner gibt's, die quasi kostenlos Werbung für Supergirl machen und dafür DC-Merchandise haben. So, das ist einfach so eine Art Barter-Deal. Das ist sehr clever von James Gunn aus Produzentensicht, um viel Geld zu sparen für das Marketing und gleichzeitig die Marke größer zu machen. Geholfen hat's dem Film aber nicht. Also der Film underperformt gerade massiv. Was denkt ihr? Wie groß müssen wir uns jetzt Sorgen, dass DCU machen? Ist das der Sargnagel oder ist das etwas, was sie aushalten müssen? Weil nicht alles kann erfolgreich sein.
Ich denke, noch ist das DCU nicht vorbei. Also soweit, selbst wenn ich mir wünschen würde, es ist, also ich bin da aber realistisch, es ist doch nicht vorbei. Aber ich glaube, dass jetzt ein bisschen die Alarmglocken angehen, dass einfach, ich meine, Supergirl ist trotz allem für dich, Dimi, für mich, ich glaube sogar für Marco, ist der Charakter ein Begriff. Trotzdem, die Idee, dass das dein zweiter Film ist in deinem DC-Universum, ist halt eine merkwürdige Wahl. Wenn man sich anschaut, was du hast, Superman, das ist der eine Charakter, den die ganze Welt kennt, ja. Sonst hast du auf Streaming-Diensten sowas wie Creature Commandos, Peacemaker kennt keine Sau. Als nächstes kommt Clayface ohne Batman, was bei vielen Leuten eventuell, und ich glaube, dass der Film was kann, aber bei vielen Leuten kann das den Beigeschmack haben, großartig. Wir haben einen Clayface-Film ohne Batman, hatten wir nicht jetzt gerade 5 Filme von Spider-Man Bad Guys ohne Spidey? Wird genügend Leute geben, die so denken. Und was heißt das? Wo ist der chronologisch einzuordnen? Und bedeutet das, wenn der irgendwie in den 80ern spielt oder so, dass Batman eine riesen Altersdiskrepanz haben wird zu Hagen und so weiter und so fort? Es wird halt, werden halt all diese Fragen sein, die aufgemacht werden, wenn sie sich überhaupt gestellt werden. Ich glaube, dass bei Warner und so weiter bald die Alarmglocken angehen. Du hast ein DC-Universum. Du musst mir sagen, wer dein Batman ist. Du musst mir sagen, wer deine Wonder Woman ist. Das ist ganz wichtig. Du hast die heilige Dreieinigkeit. Du hast Superman, du hast Wonder Woman, du hast Batman. Diese drei Figuren, das sind die Moneymaker. Das sind diejenigen, die wirklich Ärsche ins Publikum, ins Kino holen. Und das ist deine Aufgabe. Deine 5. Abklatschversion von Guardians of the Galaxy. So viel Spaß du auch damit hast, irgendwann ist dieses One-Trick-Pony gefressen. Und es wird jetzt, ich finde, dass so ein Film wie Clayface zumindest tonal wichtig ist, um zu zeigen, kann dieses DCU auch irgendwas anderes außer James Gunn-Isms verpacken, James Gunn-Isms kopieren und so weiter und so fort. Das ist jetzt wirklich fucking wichtig.
Ich finde es halt, ja, bitte.
Sorry, weil nur deswegen bin ich so negativ, weil als ich damals das DCEU gehabt habe, hatte ich zumindest das Gefühl, wenn ich Man of Steel schaue, wenn ich Wonder Woman schaue, wenn ich The Suicide Squad schaue, wenn ich Aquaman schaue, es ist jedes Mal was komplett anderes. Und es gab so viele Entscheidungen im DCEU, die mir nicht gepasst haben. Ich habe so viel gesagt, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, ist das furchtbar. Aber es war furchtbar mit einer Vision. Oder manchmal war es furchtbar zerschnitten, wie David Ayer's Suicide Squad und so weiter und so fort. Aber es war so, okay, das ist ein Wonder Woman Film, der diesen Optimismus wirklich hat von Oldschool Superhelden. Okay, das ist Nihilismus pur, weil dein Batman da ist, da fehlt noch die Kettensäge. So, und Shazam, spaßig, fluffig. Okay, passt zu Shazam. Bisher habe ich das Gefühl, ich sehe halt den 5. Aufguss zu allem, was ich aus James Gunn kenne. Und es geht mir echt auf den Keks. Und das ist das, was ich meine mit, was mal frisch ist, es ist nicht mehr frisch. Es sind die neuen Klischees, es sind James Gunn-Isms. 2014 hat angerufen. Wir sind schon 12 Jahre weiter. So.
Ja, ich finde es halt sehr schade, dass im Endeffekt dann jetzt wahrscheinlich ein Batman oder so, im Prinzip, was du auch gesagt hast, die Cash-Cows den Laden retten müssen sozusagen, weil es einfach, prinzipiell finde ich die Idee halt super, dass du sagst, du nimmst lieber Superhelden, die eben noch nicht das Rampenlicht so krass hatten und versuchst ein Stück weit halt, wie es bei Guardians of the Galaxy war, ja, du versuchst sie halt irgendwie groß und cool und so weiter zu machen. Ich meine, mit der Lantern-Serie haben sie ja noch da im Prinzip ein Eisen im Feuer, wo das halt funktionieren könnte. Weil auch wenn halt Green Lantern riesig groß ist in den Comics, glaube ich, ist das da draußen nicht, gerade nach der letzten Verfilmung. ich hoffe halt, dass die Lantern-Serie das auch hinbekommt. Ne, sie wirkt ja irgendwie sehr
True Detective
mäßig und sehr blass und sehr farblos. ich gehöre noch nicht zu den Leuten, die da jetzt schon sagen, das wird garantiert Kacke, weil ne, damit kann man ja was Interessantes machen. Gerade wenn es so in Richtung so Roswell geht und es ist irgendwas Alienmäßiges, was da dahinter steckt und so, und du wechselst plötzlich das Genre mitten in der Serie. Also ich glaube, da kann man immer noch fancy Kram mitmachen. Aber eigentlich als Comic-Fan würde ich mir das wünschen, dass im Prinzip die Helden, die nicht Wonder Woman und Superman und Batman sind, das neue DCU tragen. Aber ich bin da halt bei dir, dass ich glaube, im Endeffekt werden sie halt die Art von Moneymaker brauchen, um da auch eventuell die Zukunft einfach zu finanzieren.
Ich würde es mir auch wünschen. Übrigens, ich gebe dir voll recht. Ich will coolen Lobo sehen. Ich will Supergirl sehen. Ich will fucking Booster Gold und Plastic.
Ja, Booster Gold und Blue Beetle, also Duo, das wäre so geil. Ja?
Ich will Plastic Man sehen oder persönlich. einer aber
Booster
meiner
Gold ist ja angekündigt, ne?
Hä? Ja, ja.
Ist ja angekündigt.
Ja, aber mal gucken, wie weit der Entwicklung ist. Was auch angekündigt war The Authority ist schon gecancelt. Was gerade auf der Kippe steht, ist die Waller-Serie. Weiß gerade niemand, ob die weitergeht oder nicht. Das Einzige, was gesagt wurde, ist, dass die Figuren aus Peacemaker hier und dort Auftritte kriegen werden. Aber ob das jetzt wirklich diese Waller-Serie sein wird, ist die Frage. Das finde ich ja eh immer komisch, dass wir trotzdem mit einem Bein trotzdem noch im alten DCEU stecken, weil James Gunn da Pick and Choose betreibt. Seine Charaktere und seine Freunde und seine Frau, die beschäftigt er noch weiter. Den Rest cancelt er weg. Finde ich doof, finde ich unprofessionell, muss ich wirklich sagen. Weil dann machen harten Cut. Leute sind nur verwirrt, wenn sie sagen, ey, ich hab doch Suicide Squad gesehen, da war doch Amanda Waller. Aber war da nicht Ben Affleck Batman? Bedeutet das nicht, dass Superman? Und wenn dann James Gunn sagt, du, nichts davon bedeutet etwas, weil es ist alles nur Make-Believe und keine echte Geschichte, ist ja nicht die wahre Welt. Ich so, doch, das bedeutet schon was, Zusammenhänge zu verstehen. Was heißt, wo hat dein Charakter angefangen? Welche Charakterentwicklungen ignorieren wir und welche nicht? Das ist schon irgendwo wichtig. Ich persönlich würde ja einen Martian Manhunter-Film ohne Ende feiern. Ich liebe den Charakter, der ist super toll. Aber Dimi, ich glaube, das Problem ist nicht, dass Leute wie du und ich, wir wünschen uns das. Wir wünschen uns, dass die obskuren Charaktere auf die Leinwand geworfen werden. Aber nicht als jedes Mal, schau mal, wie obskur der ist, wir machen eine Guardians-Nummer draus. Und das ist das Problem. Das ist das Problem.
Da gebe ich dir ja sogar recht, Yves. Also, ich mag zwar diese Sachen, ich liebe Creature Commandos, ich liebe Peacemaker, ich liebe den Superman-Film, den letzten, aber es muss nicht alles James Gunnig sein. Es freut mich aber zu sehen, dass er zumindest viele verschiedene Ideen hat und viele verschiedene Sachen auch mal cancelt, wenn sie in der Drehbuchphase nicht funktionieren. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das darf man ja nicht vergessen. Du darfst ja vieles, im Hintergrund wird ja immer über vieles geredet und wenig dringt eigentlich nach draußen und dann wird etwas oft nicht rechtzeitig auch weggecancelt und hier kommuniziert er relativ offen und cancelt dann auch Dinge. Also es wird an Clayface liegen, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht. Lanterns bin ich ein bisschen positiver, weil anders als Eve, ich mochte die Watchmen-Serie von HBO sehr gerne, die ja vom gleichen Macher ist, von Damon Lindelof, der Lost gemacht hat. Also der kann Mystery. Und Watchmen auf HBO gehört, glaube ich, sogar zu meinen Lieblings-Comic-Serien überhaupt. Außer, dass ich das Ende tatsächlich nicht so gut fand. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Lanterns. Und als Fan von Superman bin ich halt gespannt auf Man of Tomorrow. Ich glaube, Man of Tomorrow wird viel hängen. Also wenn Man of Tomorrow floppt, dann prophezeie ich, dass Warner ihn absägt, weil so viel Geld hat Warner nicht.
Ja, da gehe ich komplett mit dir. Man of Tomorrow ist so wichtig. Man of Tomorrow ist der wichtigste Film, das wichtigste Projekt, das in der Pipeline steht, weil es ist ein Sequel. Und wenn das Sequel allein nur noch die Hälfte hat, das Sequel wird auch zeigen, wie sehr wirklich Superman von 2025 einen Nerv getroffen hat. Bisher, es gibt Parteien, die sagen, das ist so der krasse Überflieger und der wird immer mehr und mehr Leute treffen. Es gibt Leute, die sagen, ich glaube, der wird mehr und mehr Leute verlieren. Aber eine Antwort werden wir haben, eine ganz klare Antwort werden wir haben beim Sequel. Und zwar ist es eine Fortsetzung, wo die Leute zurückkommen wollen. Ja.
Wie erfolgreich war denn eigentlich der Superman-Film?
Ihr wisst, kann ich dir gleich genau sagen? Warte, ich.
Er hat an der Kasse auf jeden Fall weniger eingenommen als Man of Steel, soll Marketing aber deutlich weniger gekostet haben. Deswegen
sagt also würde man sagen, es war ein Erfolg?
Es war ein moderater Hit.
Okay. Genau.
Also der hat 225 Millionen Budget, 618 eingespielt, wurde aber früher aus dem Kino genommen als erwartet und gehofft. Es gibt ja die Aussage vor Anhörungen wegen diesen ganzen Streaming-Sachen und was es für die Kinoindustrie gibt. Da war der CEO von Netflix, musste aussagen. Mhm. Und musste dann halt auch eingestehen, dass Superman schneller ins Streaming kam, weil er im Kino nicht so performt hat, wie man sich gehofft hat. Hat auf der anderen Seite dann aber, also war halt auch in Zusammenarbeit mit Warner und so weiter, hat dann auch darüber gesprochen, dass Sinners genau deswegen so lange im Kino lief, weil das so gut anlief und es war so ein Überraschungshit. Und das Fenster, wann der auf Streaming eigentlich rauskommen sollte, wurde nach hinten geschoben, wurde also vergrößert, während das Fenster, das Superman hatte, um auf Streaming rauszukommen, wurde verkürzt und verkleinert. Das heißt, es ist natürlich nicht das, was so ein Filmproduktionsstudio hören möchte, dass natürlich Superman fürs Kino kreiert hat. Und der wurde ja auch extra fürs Kino gedreht. Das wollen die natürlich nicht hören. Aber zu behaupten, dass Superman von 2025 ein Flop ist, stimmt auch nicht. Also es ist kein Flop, aber ich kann es jetzt mal gegenhalten. Musst du ja immer Inflation mit anpassen. Man of Steel, der 2013 rausgekommen ist und da war die Inflationslage noch ganz anders. Fast das gleiche Budget, fast das gleiche Box-Office-Ergebnis. Mhm. Aber das konnte man damals mehr als Hit abstempeln.
Ein Faktor, nee, eben nicht. Das muss ich schon dazu sagen, das war kein Hit damals, weil gemessen daran, wie Superheldenfilme liefen, war Man of Steel eine große Enttäuschung für Warner. Und erst so Filme wie Aquaman haben das gerettet, dass das DCU funktioniert hat. Weil der hat ja eine Milliarde eingespielt. Also damals war die Kinolandschaft eine ganz andere. Und das spürt ja jetzt auch Supergirl. Also Supergirl spürt das, wie die gefühlt letzten 10 Marvel-Filme es gespürt haben. Und Superman hat es halt nicht gespürt, aber damals deswegen fällt es so schwer, den Film zu fassen. Mhm. Also genau wie Yves sagt, ne, ist das jetzt für die Zukunft ein gutes Zeichen gewesen, wie er lief, oder ist es jetzt eher ein schlechtes Zeichen? Lief er früher im Stream? Ja. War ein Hit auf HBO Max? Aber auch ja. Also keine Ahnung.
Es kommt halt drauf an. Es kommt halt drauf an, all die Leute, die es gibt ja auch genügend Leute mittlerweile, die sagen, ich gucke mir das erstmal im Streaming an. Ja, und ich warte. Aber wenn der Streaming-Angebot dazu geführt hat, dass eine komplett neue Gruppe generiert wurde zu Superman-Fans, wird sich das auch reflektieren im Box-Office-Ergebnis vom Sequel. So einfach ist das. Aber ich muss dir übrigens sagen, Aquaman, ja, der hat richtig reingehauen, aber der erste richtig krasse Erfolg fürs DCEU war schon Wonder Woman. Also Wonder Woman hatte ein Budget von unter 150 Millionen und hat fast 900 Millionen eingespielt. Also das war ja damals.
Überlegen, was war zuerst da, Wonder Woman oder
Wonder Woman war zuerst. Wonder Woman war ja auch noch der erste Wonder Woman. Das merkst du halt auch noch, wenn du dir das DC anguckst. Der erste Wonder Woman, ja, Patty Jenkins Film, aber noch sehr viel Einfluss von Zack Snyder. Das heißt, die Wonder Woman, die du dort im Film siehst, gleicht sich schon mit der, die eingeführt wurde in Batman wie Superman. Und Aquaman hingegen kam raus zu einer Zeit, als Zack Snyder schon so im Grunde gesagt hat, tschüss, ciao. Und deswegen war ja Aquaman mehr eine Comedy. Aquaman war ja wirklich mehr eine war Fast and the Furious meets Herr der Ringe. So.
Es gibt noch einen Aspekt, der zu James Gunn und Peter Safran als die Co-Chefs von DC ja auch gehört. Nämlich, die sind ja nicht die Chefs des DCU, sondern sind die Chef von DC gerade. Also Peter Safran als der Produzent und James Gunn als der Autor, Enabler, selber Content Creator. Ich sag jetzt bewusst mal Content Creator. Und im Rahmen dessen würde ich aber auch nicht vergessen wollen, dass es jetzt gerade sehr viele Ankündigungen für DC-Animationsfilme gab, die, ich weiß zumindest, bei Wally auf sehr viel Liebe gestoßen sind. Ich persönlich bin relativ interessiert am Comic Absolute Batman, auch weil der auf Social Media immer so ein Thema ist, wegen diesen verrückten, kreativen Entscheidungen, was Batman angeht. So. Ja, genau, ich wollte wissen, was du davon hältst. Das wusste ich nämlich gar nicht. Und was hältst du dann von der Animationsfilm-Ankündigung zu Absolute Batman?
Finde ich mega. Also dieses Absolut-Universum ist im Prinzip, für die, die es nicht kennen, ist im Prinzip so ein Elseworld-Universum, das diese Grundidee hat, da tendiert alles zum Negativen. Ja, also das ist von Darkseid erschaffen worden, ne, großer Bösewicht im DC-Universum. Und deswegen ist das quasi, ne, geht einfach in eine negative Richtung. Und das sorgt dafür, dass natürlich alles so ein bisschen darker und edgier ist. Und jetzt sagen natürlich viele, die das Absolut-Universum mögen, ja, das liegt vor allem da dran, ja, dass es halt dark und edgy ist. Und deswegen ist das so erfolgreich. Wir brauchen mehr dark und edgy. Aber ich glaube, es ist wirklich eher, dass diese Geschichten mehr wie so geschlossen, also sie funktionieren mehr wie Manga tatsächlich. Also einfach so in sich geschlossene Fortsetzungsgeschichten, die auch so ein bisschen sich von dem Ballast befreien von vergangener Kontinuität und einfach so geile Wachstumsstories, so geile Power-Creep-Geschichten. Superman ist, Batman ist halt so ein, ist halt arm in dem Sinne. Also er hat halt, an der Origin-Story ändert sich im Prinzip, dass seine Mutter noch lebt. Aber die waren auch keine Milliardäre und so, sondern im Prinzip, er wächst halt in einfachen Verhältnissen auf und ist mehr so ein Underdog-Street-Held, der halt aber buff ist ohne Ende, der halt trainiert bis zum geht nicht mehr und deswegen
bisschen Frank Castle Style.
Genau, bisschen Frank Castle Style. Wirkt ein bisschen wie der Frank Miller Batman, aber er killt zum Beispiel nicht, aber er ist trotzdem richtig, richtig violent. Und du kommst an diesen Punkt, wo du wirklich denkst, wenn er vor Bane steht, wie zur Hölle will er den besiegen? Ja, und das ist so dieser klassische Manga-mäßige Moment, wie will Son Goku jetzt Cell besiegen? Und du fieberst einfach mit.
Oh, die Dragon Ball-Liebe, ich schick dir ganz viel Küsse rüber.
Wie kriegt er das jetzt hin? Wie schafft er das irgendwie, den auszuhebeln? Und mal davon abgesehen, sind halt einfach sehr, sehr coole Ideen drin. Neuinterpretationen von bekannten Helden wie Mr. Freeze oder eben auch Scarecrow und so.
Oder Alfred auch.
Ja, genau. Oder Alfred, der halt irgendwie ein, was ist er, ex-CIA?
MI6-Agent.
Genau, er ist ein MI6-Agent, logischerweise ist er Brite. Aber also es sind so coole Ideen da drin. Und ich glaube, das ist eher das, was das trägt, als dass es jetzt auf Teufel komm raus dark und edgy ist. Und von daher finde ich das super, dass sie in die Richtung halt mehr machen.
Voll, voll. Also DC-Comics florieren gerade auch echt wieder. Während sehr viele moderne Marvel-Comics gerade echt abschmieren und auch abstinken im Comic-Bereich. Aber ich muss auch sagen, gerade comic-mäßig bin ich eh mehr der DC-Typ.
Ja, sie haben lustigerweise laufen da ja Marvel hat ja gerade das Ultimate-Universum, was so ein bisschen parallel läuft. Da haben sie einen sehr großen Erfolg gehabt mit, wen überrascht, Spider-Man, der aber in dem Ultimate-Universum so in unserem Alter ist und schon Familienvater. Und er bekommt seine Superkräfte im Prinzip erst mit Ende 30 oder Anfang 40 oder so. Und das war ein extrem großer Erfolg für sie. Das Problem ist, dass Marvel gesagt hat, dieses Ultimate-Universum hat ein Zeitlimit. Das endet nach 2 Jahren. Da rütteln wir auch nicht dran. Das ist eine große Story von dieses Universum ist erschaffen vom Maker, einem der größten und coolsten Marvel-Schurken, also einem bösen Reed Richards. Und alles hier drauf hat ein Verfallsdatum. Also in diesem Universum ist auch zum Beispiel Wolverine, der Winter Soldier, ist auch sehr edgy. Mm. Jetzt gerade ist dieses Universum zu Ende gegangen und jetzt hat Marvel sich gesagt, The Ultimate Universe will return. Also das ist gerade
in
so
Avengers Doomsday.
Ja, und man weiß gerade nicht, ob es eben genau deswegen halt quasi Joke ist, ja, oder ob sie es ernst meinen. Und wenn sie es ernst meinen, war halt das alles mit diesem Verfallsdatum ein riesiger Hoax und da kriegen sie gerade richtig Ärger deswegen von den Fans. Auf der anderen Seite sehen sie eben, wie erfolgreich das Absolut-Universum ist bei DC, was gerade mit Abstand das erfolgreichste Sublabel ist. Und aus einer Marketing-Sicht kann ich halt verstehen, dass sie natürlich sich jetzt fragen, okay, können wir irgendwie diesen krassen Erfolg von Absolut Batman halt umsetzen? Man muss halt sagen, das Absolut-Universum wird vor allem getragen von Absolut Batman. Absolut Superman ist nicht so gut. Absolut Wonder Woman ist auch cool, aber sie haben jetzt eben auch Absolut Green Lantern, Absolut Catwoman, Absolut Flash und Absolut Martian Manhunter, da haben wir ihn wieder.
Oh.
Absolut Martian Manhunter ist sehr fantastisch. Gut. Das ist genau sowas, für sowas zum Beispiel musst du Tom King einsetzen. Er ist nicht der Autor davon, aber das sind so diese, wenn du halt kreative Leute auf Charaktere lässt, wo niemand groß was mit assoziiert und du lässt die einfach mal ham gehen, kommt sowas wie Absolute Martian Manhunter raus. Es ist, glaube ich, einer der besten DC-Comics in den letzten 10, 15 Jahren.
Sag kurz, warum. Was ist diesem Martian Manhunter so anders?
Weil dieser Martian Manhunter mit dem Medium-Comic auf eine Art und Weise spielt, wie es kaum ein anderer Comic macht. Also der macht Sachen, die gehen so nur bei Comics. Du hast ja diese Split-Personality, dass er denkt, er ist halt ein FBI-Agent, aber er ist eigentlich auch ein Alien. Und das ist alles super artsy, dass er die ganze Zeit mit sich selbst spricht. Du hast zum Beispiel an einer Stelle hast du zwei Seiten. Wenn du die beiden Papierseiten übereinander legst, dann paust im Prinzip der Martian Manhunter sich durch. Das klingt wie eine Kleinigkeit, aber ist absolut wack. Und das kannst du nur so im Comic machen, dass halt permanent Panels gesprengt werden und du zwischen zwei Panels halt Übergänge hast, wo du denkst, wie kann da noch niemand drauf gekommen sein?
Also den besorge ich mir.
Und das finde ich halt immer geil. Ich bin ja eigentlich, komme ich aus dem Gaming, ich finde es halt immer geil, wenn Medien etwas machen, das so nur in diesem Medium funktioniert. Und oft ist es ja so, dass halt Comics versuchen so zu sein wie Filme, ja, oder wie das ist, plötzlich die Marvel-Comics versuchen so zu sein wie das MCU. Und eigentlich finde ich Comics dann am geilsten, wenn sie Sachen machen, die nur in Comics funktionieren.
Gebe ich dir ja,
nur,
so recht.
Nur in Comics kannst du zwischen zwei Panels im einen Panel ein Universum explodieren lassen und im nächsten Panel bist du in der Toilette von irgendwas. Das funktioniert nur so, diese krassen Wechsel und alles auf einer Seite, parallel nebeneinander, die Gleichzeitigkeit von Comic-Panels, das ist halt was nur in diesem Medium geht. Und Martian Manhunter hat das halt verstanden. Absolut Martian Manhunter.
Für mich war, weil du das beschrieben hast, in den letzten Jahren, der hat jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, der, was du gerade gesagt hast, der Comic, der das am besten gemacht hat, so mit dem Medium umzugehen, so ein Comic, den ich wirklich jedem ans Herz lege, das ist ein Marvel-Comic, ist Matt Fraction's Hawkeye.
Ja, ja, genau. Der mit dem Pizzadog und
wow.
Ja.
Das ist ein modernes Meisterwerk.
Er arbeitet zum Beispiel nur mit vier Farben. Also in diesem ganzen Comic hast du auf jeder Doppelseite immer nur vier Farben. Und das gibt dem so einen geilen Look. Ja,
und nicht nur das, der spielt auch mit der Idee, das Ganze ist aus Clints Sicht erzählt, aber irgendwann haben er und Hedy Steinfeld, Kate Bishop, die haben ein Falling Out. Und das heißt, seine Geschichte geht weiter und bleibt gleich gezeichnet wie alles, was du davor hast. Aber ihre Sidequests mit dem Pizza Dog sind gezeichnet wie alte Archie Comics. So, weil daran siehst du halt auch ihr Mindset. Sie ist eine wesentlich jüngere und optimistischere Figur. Das heißt, es ist bei ihr auch viel farbenfroher. Und bei ihm bleibt es so relativ eintönig, weil sein Leben so eintönig ist. Das ist sehr geil. Ich weiß, Marco, das ist ein Comic, der dir sehr gefallen würde. Ich weiß, ich hab
den in meiner Amazon-Warenkorb oder Wishlist, ich den, seit du mir das mal im Podcast empfohlen hast.
Ja, ich glaube, das wäre 100% dein Ding,
Marco. Das wäre 100%ig deins. Es ist für mich einer der Top 10, ich gehe so weit, das ist für mich einer der Top 10 besten Marvel-Comics. Es ist so eine Nummer, die ich immer mal wieder gerne lese. Es ist sogar was für Leute, die John McClane oder Die Hard-Fans sind. Ja.
Also ich habe den auf der Liste, aber der Absolute Martian Manhunter hat mich jetzt auch gerade gekriegt. Gibt's den auch als Sammelband schon?
Es gibt auch als deutschen Sammelband schon. Der ist auch ongoing, also der wird fortgesetzt, was ich cool finde, weil DC, genau wie Marvel, neigt eigentlich schon seit Jahren dazu, alles direkt zu canceln, was halt nicht sofort funktioniert. Aber beim Absolute-Universum haben sie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der ist, aber sie investieren in ein Autor, eine Autorin, und du darfst erst mal machen. Und das ist halt natürlich extrem wertvoll.
Es ist zumindest auf Social Media das Erfolgreichste, was DC im Comic-Bereich seit Jahrzehnten, glaube ich, gemacht hat. Gut, so lange gibt's Social Media noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also ich habe selten erlebt, dass so viel über DC in meiner Bubble diskutiert wird, wie seit den Absolut-Geschichten. Weil es immer wieder, allein das Bild vom Joker, als es nur dieses Bild gab und sonst noch nichts. Also wie crazy war das dieser Absolute Joker?
Und das ist halt auch
googelt das mal, ich will's euch gar nicht spoilern, googelt das mal da draußen.
Auch zum Beispiel die Green Arrow-Geschichte, ich will gar nicht zu sehr Exkurs machen, aber Green Arrow kriegt eigentlich, ich glaube, in einem Superman-Comic oder einem Batman-Comic, gerade wenn er anfängt mit seiner Karriere, Oliver Queen, kriegt er den Schädel eingeschlagen von einem bösen Hawkman. Und dann danach haben sie angekündigt, wir machen eine eine Green Arrow-Serie. Und dann so, wie soll denn das gehen, der ist doch tot. Und es ist im Prinzip, fängt es an wie eine Detective-Story, dass du plötzlich tauchen Morde auf und Leute werden von Pfeilen durchsiebt, irgendwo tauchen sie auf und im Prinzip ist es eine komplett andere Perspektive. Er ist eigentlich der Held seiner Geschichte, aber du siehst es durch die Augen von einem Detective, der versucht rauszufinden, was zur Hölle ist da los. Ja, und das, ich finde das einfach so cool, wie kreativ dieses Absolut-Universum ist.
Ja, ich will da auch unbedingt reinlesen. Also Sebastian hat jetzt auch den Absolut Batman gerade am Start. Und da bin ich auch hungrig, aber vor allem Martian Manhunter mal wieder einen eigenen Run zu geben. Ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal einen eigenen Run hatte.
Ja, ist übrigens ja auch in der Dynamik. Es gibt ja diesen einen Animationsfilm mit Superman, wo auch Martian Manhunter Superman vorwirft, so, du ne, die ganze Geschichte, Migration und so weiter, Alien aus den Sternen, du hast ja leicht reden. Du siehst aus wie ein weißer Amerikaner und bist von einem Pärchen aus Kansas großgezogen worden. Wenn ich mich in meiner wahren Form zeige, laufen die Leute halt weg und halten mich für ein Monster. Und für eine, weil er, ne, diese Marsianer sehen ja wirklich sehr bizarr aus menschlichen Augen. Gerade wenn sie irgendwie nicht ihre humanoide Form einhalten können. Und da steckt auch viel interessantes Story-Potenzial drin in Martian Manhunter.
Weißt du, wie sehr ich mich geärgert habe, als ich den Snyder Cut gesehen habe und der Colonel sich herausgestellt hat als Martian Manhunter und ich so, fuck, no way, no fucking way. Und dann hat es mir viel mehr wehgetan, dass das DCEU auf Eis gelegt wurde. Ich so, ein Film mit dir, komm.
Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, no way, dass du dir das ganze Zeit schon gedacht hast. Man merkt die nachgedrehten Szenen in Justice League. Also, dass Zack Snyder so war, okay, ich darf noch ein bisschen was drehen? Dann machen wir noch ein paar wilde Sachen rein, die ich mir vorher nie überlegt habe. Und so noch so als Teaser, vielleicht wollen ja genug Leute, dass ich das weitererzähle. Und das war's. Das wirkte für mich immer so ein bisschen hingeschissen, aber auch sehr comichaft, wenn man ehrlich ist. Also so, hey, schmeißen wir noch was rein und gucken, ob irgendwas draus passiert oder nicht. Insofern war das schon wieder sehr passend. Apropos comichaft und diese verschiedenen Universen, jetzt noch als letzten Punkt, weil wir müssen langsam aufhören. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es das Elseworlds gibt, also alles andere. Joker hat dazu gehört, The Batman von Matt Reeves gehört dazu. Und wie ich jetzt erst rausgefunden habe, es hat auch eine offizielle Abkürzung, das heißt DCE. Ich hatte keine Ahnung, dass Elseworlds DCE auch abgekürzt wird. Da ist ja zumindest, also ich überlege gerade, was gibt's denn noch außer The Batman jetzt gerade? Joker ist ja jetzt schon abgehandelt. Gibt's da noch irgendwas, was gerade in Entwicklung ist? Okay, aber zumindest das, was man sieht von The Batman Part 2, das stimmt mich richtig freudig. Also ja, diese Winterkameratests, die sie schon gemacht haben. Und auch hier, um es noch mal zu James Gunn den Kreis zu schließen, er ergibt sich ja auch als Enabler, gerade von Matt Reeves. Und er hat sogar gesagt, wenn er sich irgendein Regisseur wünschen könnte für dieses Brave and the Bold, für diese Batman-Geschichte, für das DCU, dann würde er am liebsten Matt Reeves nehmen. Aber Matt Reeves hat ja hat schon seinen eigenen Batman und deswegen wird das leider nie passieren. Und sowas mag ich aber auch. Das ist auch zum DCU gehört, dass Leute oder zu DC jetzt gerade gehört, dass diese verrückten Künstler sich gegenseitig enablen. Es darf nur ein bisschen weniger James Gunn sein in der Zukunft. Ich glaube, da können wir uns einigen, oder?
Voll. Ich finde es aber auch gut, das hast du aber nicht vergessen. Ich bin gespannt, ob es noch andere Elseworlds-Geschichten geben wird, außer Batman. Weil ich sehe es zurzeit wirklich nicht, es sind halt zu krasse Gambles und Joker, glaube ich, ist auch nur dieses Elseworld geblieben mit Folie à deux, weil der ja schon der hatte schon grünes Licht, bevor der übernommen hat hier bei DC. Und es ist so ein bisschen, Spider-Man wird es auch immer zeitgleich in mehreren Versionen geben. So, weil es halt Spider-Man ist. Und bei Batman ist es genauso. Das sind halt diese beiden Figuren, die sind mehr als Comic-Figuren. Die kannst du halt wirklich auch nicht messen, das Box-Office im Vergleich mit anderen Superheldenfilmen in der Regel. Die sind Kinomarken.
Da fällt mir aber gerade ein, fallen denn die neuen Animationsfilme auch unter Elseworlds oder hat das dann ein eigenes Label?
Das müsste Elseworlds sein. Also jetzt, klar, die Sachen, die in Kontinuität sind von James Gunn, sowas wie Creature Commandos und so weiter, das ist halt Teil des DCUs. Aber generell, DC hatte ja schon immer ziemlich geile Animationssachen. Also ziemlich geile Dinger. Auch dieses Injustice und Crisis, diese ganzen
Dinge. Tomorrowverse,
ja. Ja, das war schon ziemlich geil. Und die haben ja auch in letzter Zeit sehr viele von den klassischen Graphic Novels verfilmt. Die haben The Long Halloween verfilmt, die haben The Killing Hush. Joke verfilmt.
Ja. Red Hood. Oder haben sie Hush? Ich weiß es gar nicht, aber Red Hood.
Hush wurde, glaube ich, in den letzten 2 Jahren oder so verfilmt. Ich glaube, zweiteilig kann das sein.
Das kann sein.
Das zweiteilige Animationsfilm ist es, glaube ich, rausgekommen.
Ich glaube, Dark Knight Returns war auf jeden Fall zweiteilig.
Stimmt.
Ja, aber das ist auch schon ein bisschen länger her.
Das ist schon ein bisschen länger her, ja.
Okay. Streng genommen gehört zum DCU ja auch, wenn es ein Spiel gibt, das darin spielt, dann sollen es ja auch die gleichen Sprecher sein und so weiter, zumindest das Konzept, das uns versprochen wurde. Aber Dimi, du als Gamester-Redakteur, kannst du mir sagen, ist da überhaupt irgendwas in Aussicht? Weil mir fällt gerade nichts ein.
Ich glaube nicht. Also weiß ich ja so, wüsste ich ja so im Stegreif auch nicht. Ich meine, Rocksteady hat ja ziemlich reingeschissen mit Suicide Squad. Wird, glaube ich, abzuwarten sein, wann da noch mal was kommt.
Ja. Also insofern ist das eine tote Front gerade beim DCU. Wie sich's weiterentwickelt, das werden wir sehen. Dimi, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Also danke, dass ich da sein durfte.
Gegenseitigen Comic-Jerk-Off. Es tut mir leid, dass ich das langsam unterbrechen muss, aber ich weiß, dass du in den nächsten Termin
alles
musst.
Gut, ja.
Wo kann man dich denn jetzt gerade noch sehen und hören? Das letzte, was ich von dir gesehen habe, war dein Star-Wars-Video zum neuen Podracer-Game. Nee, das heißt ja nicht Podracer, das heißt
Galactic Racer.
Das war
im Zweifelsfall immer auf dem GameStar-Kanal, GameStar Talk, GameStar Podcast. Da tauche ich immer mal wieder auf. Genau, jetzt zuletzt halt vom Summer Game Fest sehr viel Nachklapp und dann natürlich auch in Richtung von der Gamescom.
Es gibt noch eine Sache, und zwar am 25. Juli mache ich ein Community-Screening von The Odyssey. Und ich weiß nicht, ob ich dir schon davon erzählt habe, Dimi, aber du bist natürlich herzlich eingeladen, du und dein bester Freund, wenn ihr wollt. Schreibt, blockt ihr das schon mal?
Sehr gern, sehr gern. Ich hatte Altgriechisch Leistungskurs, ja. Ich hab die Odyssee noch im Original gelesen, ja.
Ja, blöd, dass die mit einem New Jersey-Akzent reden, manche Figuren. Ich bin gespannt. Markiert ihr das schon mal im Kalender? 25. Juli. Ihr da draußen auch. Du kommst auf die Gästeliste, du und dein Plus Eins. Letzte Karten. Und ich sag jetzt bewusst letzte Karten, weil die Vorstellung ist fast ausverkauft. Der Saal ist richtig voll, mein lieber Mann. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Ich habe letzten Podcast zu House of the Dragon, habe ich sehr viel darüber geredet. Ich zeige The Odyssey in 70 mm in der Asta Film Lounge im Ari in München. Im Original, also das heißt mit Original Punisher Akzent. Das ist doch auch so ein New Jersey oder Bronx Akzent oder irgendwie sowas, oder?
Ich glaube, ja.
Punisher ist New York.
New York, auf jeden Fall New York. Also irgendwas leicht Italienisches war da noch drin, glaube ich, bei John Bernthal. Zumindest habe ich das Gefühl, so wie er redet, könnte auch aus Sopranos sein. Ja, also da zeige ich den Film. Wir reden, jetzt muss ich überlegen, am Donnerstag gibt's die neue House of the Dragon Folgenbesprechung. Am nächsten Sonntag reden Yves und ich über Gott und die Welt und alles andere, was wir gesehen haben in unserem bunten Potpourri, einem bunten Potpourri an Filmen, unter anderem über Minions und Monsters, was sich auf dem Papier ja eigentlich auch liest wie eine Elseworld-Geschichte aus dem DC. Und
Weißt du, was das Elseworldsige an der Nummer ist?
Die Monster?
Weißt du, wer das Monster spricht?
Im Deutschen Bill und also im Deutschen ist es Bill Kaulitz spricht das Monster. Ja, ich weiß es gar nicht.
Soll ich dir sagen?
Ja.
Trey Parker.
Nee.
Doch.
Aha, Trey Parker spricht. Dass der so aussieht wie so eine kleine South Park Figur.
Ja, der soll eigentlich hier. Wie heißt denn das Cthulhu? Wie heißt dieses Wesen?
Ja, dieses Cthulhu Ding nur als Babymonster.
Genau.
Und das wird ist im Deutschen Trey von Parker. Bill Kaulitz gesprochen.
Und das ist Trey Parker. Wie geil okay. ist das, Trey Parker in dem Film?
Okay, lass uns dann nächste Woche darüber ausführlicher reden. Und jetzt müssen wir langsam Dimi in den nächsten Termin entlassen. Schreibt uns gerne in Spotify in die Kommentare rein, wie ihr das DCU gerade findet. Eventuell packe ich da sogar eine Abstimmung rein, wie ihr das DCU gerade findet. Und jetzt musst du ein paar Schlussworte bereithalten, weil ich habe gerade keine.
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Oh, es ist ein Flop.
Wow. Das ist deine Anmoderation. Das ist ja, nicht gewesen, oder? Ich weiß es doch. Ich kenne dich doch. Den hast du im Ärmel gehabt. Der kam viel zu schnell raus.
Ja.